Es ist das Halbfinale Nummer 1 und heute geht's wieder richtig ab. Das ist der Soundcheck für das Halbfinale. Es ist das Halbfinale Nummer 1. Brainflix gegen Kamakamakameleon. Es wird sicher spannend und hoffentlich auch lustig. Es ist das Halbfinale Nummer 1. Das ist der Soundcheck für das Halbfinale Nummer 1. Und es wird bestimmt spitze. Hallo und herzlich willkommen bei einer niegelnagelneuen Ausgabe des Cinematic Smash Team Tournaments. Wir sind angekommen, wir sind raus aus den Viertelfinals, mittendrin im ersten Halbfinale mit dieser Aufnahme. Das heißt, wir sind am Scheitelpunkt des gesamten Turniers angekommen. Wir haben bisher 4 Episoden hinter uns gebracht. Das heißt, vor uns liegen noch 2 Halbfinals, eventuell ein Spiel um Platz 3 und natürlich das große Finale. Und wenn das Finale schon groß wird, können wir uns heute sehr freuen, denn heute wird's mindestens halb so groß, denn wir sind ja im Halbfinale. Und ich freue mich sehr, Lara. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, Henning, ich bin froh, dass ich hier wieder bei dir im Studio sein darf, nachdem wir beim letzten Mal ja immer getrennt waren und jetzt sitzen wir uns gegenüber. Das ist schön, dass die Tradition wieder aufleben lassen kann und ich bin gespannt, was die beiden Teams heute hier für Antworten liefern werden. Kreative Ergüsse, noch und nöcher, ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt, denn heute ist ja etwas völlig Neues. Bisher hatten wir ja quasi nur Teams, die das erste Mal in diesem Turnier angetreten sind. Aber ab dem Halbfinale haben wir es mit wiederkehrenden Teams zu tun. Und ich denke mal, die begrüßen wir jetzt erstmal. Auf der einen Seite freue ich mich sehr, denn da begrüße ich Christiane und Julius von den Brainflix.
Wir wissen, wie eure Neuronen feuern.
Und in der anderen Seite des Rings stehen gegenüber Carly und Max von Kammer, Kammer, Chameleon.
Kammer, Chameleon.
Hervorragend, ich merke, die Teams sind heiß, wir sind es auch. Was ich mich jetzt vor allem frage, ist, wir haben es jetzt, wie gesagt, nicht nur mit Teams, die das erste Mal antreten zu tun, sondern mit 2 Gewinnerteams. Ihr habt ja beide schon mal ein Viertelfinale für euch behaupten können. Und deshalb richte ich die Frage als erstes an die Brainflix. Wie ist es euch nach eurem ersten Sieg ergangen?
Ja, wir haben uns natürlich in diesem Sieg gesuhlt. Wir sind aufgegangen in unseren Egos und das ist jetzt über die Zeit hinweg wieder ein bisschen abgeflaut und heute gucken wir mal, was wir rausholen können. Ne?
Auch der ganze Fame, also wir mussten erstmal lernen, damit umzugehen. Ja. Das ist nicht so leicht, wie man das vielleicht zuerst vermuten würde. Ja, aber wir haben gelernt, dann irgendwann
mit dem Sieg zu leben.
Mit dem Sieg zu leben und schöpfen jetzt daraus Kraft und naja, wir werden jetzt unser Bestes geben natürlich, ne?
Aha, und Kammer, Chameleon, wie war das bei euch? Habt ihr euch nochmal in die Trainingsmontagen gestürzt oder habt ihr es ruhig angehen lassen, schön in den Jacuzzi und erstmal mit Champagner den Sieg gefeiert?
Es gab natürlich die zu erwartenden direkten Auswirkungen. Ich bin 5 Zentimeter gewachsen, das Haupthaar wächst wieder. die Gehaltserhöhung hat sich auch bezahlt gemacht dann. Ja, aber es war natürlich ja auch unsere Zielsetzung, von daher war das sozusagen der erste Schritt auf dem Weg zum Titel. Ich möchte hier auch eins der großen Idole von mir erinnern, an Jens Jeremies 2002 vor der WM in Brasilien, der da gesagt hat, wenn er schon zur Weltmeisterschaft fährt, dann will er natürlich auch Weltmeister werden. Warum sonst soll ich da hinfahren? Dementsprechend sind wir heute bereit für den nächsten Schritt.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Sehr gut. Also sehr starkes Statement von Carly, finde ich vor allem. Max hat auch irgendwas gesagt, weiß ich jetzt nicht mehr. Also man merkt, ihr seid heiß, wir haben es mit Gewinnerteams zu tun und ich denke auch die Zuhörer da draußen werden jetzt ganz, ganz gespannt zuhören, denn sie haben ja beide Teams schon einmal diskutieren und siegen hören und ich denke, das zeigt sich auch ganz deutlich in unserer Twitter-Umfrage, die wir wieder einmal gestartet haben, Lara, und was sagt das Publikum, wie stehen die Wettquoten?
Da steht es diesmal relativ knapp mit Brainflix 42,3% Sieg und Kammer, Chameleon 57,7% für den Sieg, also Kammer, Chameleon ein bisschen vorne, aber es ist nicht ganz so eindeutig.
Es ist fast 50-50, aber man merkt, dass das Selbstbewusstsein von Kammer, Chameleon, das scheint sich auf die Fans zu übertragen. Ich bin gespannt, ob sich das heute dann auch in den Ergebnissen widerspiegeln wird.
Die Frage, die wir natürlich immer stellen, ist, kannten sich denn die Teams vorher eigentlich schon? Also jetzt abseits natürlich von den Viertelfinalen des jeweils anderen, dass sie bestimmt mit angehört haben oder jetzt in der Spielvorbereitung seziert haben. Kanntet ihr euch vorher schon?
Ja, also Max kennen wir schon. Der war ja schon in unserem Keanu Reloaded Podcast zu Gast und hat da mit uns eine sehr, sehr unterhaltsame Folge bestritten. Carly kennen wir jetzt erst persönlich, aber sie wird dort garantiert auch nochmal auftauchen, um das schon mal zu spoilern.
Foreshadowing at its best.
Ja, und wir waren natürlich uns räumlich auch schon mal sehr nah. Letztes Jahr im September, als man noch völlig sorglos und in vollbesetzte Kinos gehen konnte, da waren Julius und ich uns so nah, wie wir es danach wahrscheinlich nie wieder waren, denn wir hatten Parasite gesehen bei der Filmkunstmesse. Ja, Julius als normaler Mensch hat da irgendwo hinten gesessen und ich als Privilegierter mit meinen Kontakten bis in die höchsten Ebenen habe natürlich eine Freikarte Mitte gehabt und konnte das da voll genießen. Und
dann noch eine Freikarte.
Da waren wir sozusagen auch mal räumlich nah. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich hatte vollen Terminkalender und konnten da leider nicht noch miteinander schnacken oder so. Aber da waren wir sozusagen auch mal tatsächlich geografisch räumlich nah und sonst eben im Podcast mal nah gewesen. Wir haben natürlich, also ich höre regelmäßig natürlich fast alle Podcasts von Christian und Julius, jetzt eben natürlich auch in Vorbereitung auf dieses Match. Denn auch wenn wir uns unserer Stärken bewusst sind, muss man natürlich gucken, was macht der Gegner so.
Da sind wir schon direkt in unserer Nachfolgefrage. Wie bereitet ihr euch auf eure Gegner vor? Wir haben bei Max schon gehört, es werden die Podcasts des Gegners analysiert und auf die aktuelle Folge übertragen. Brainflix, wie habt ihr euch auf Carly und Max vorbereitet?
Tja, ich würde sagen, wir haben uns gar nicht so richtig vorbereitet in Bezug auf die Gegner, sondern wir haben uns auf unsere eigenen Stärken berufen und überlegt, wie können wir für die jeweiligen Fragen die besten Argumente generieren.
Genau, für uns sind Fakten nun mal wichtig und natürlich habe ich auch die Vorgängerfolge angeschaut. Also,
angehört?
Genau, angehört. angeschaut. Mensch. Naja, ich kann aber auch Audio kann ich auch sehen. Das ist auch eine meiner Stärken. Ja, meine geheime Kraft und naja, also da habe ich natürlich auch schon so ein bisschen geschaut, gehört, wo da so die Schwächen sind von unserem Gegnerteam.
Und wo da vor allem auch die Stärken sind, das muss man ja auch mal sagen. Ne?
Ja, Stärken haben sie natürlich
auch. Sind ja auch sehr groß, ja. Klar.
Aber ich habe natürlich eher...
Ich mag das, wie man Max, also wie Max selbst recht selbstbewusst ist und wenn man ihm dann so einen kleinen Knochen hinwirft, dann nimmt er den halt auch noch. Und den Rest des Grippes, also so Bescheidenheit, das ist einfach gar nicht sein Ding.
Ja, wir haben uns ja auf Twitter dieses Mal ein bisschen zurückgehalten mit dem, was Lara letztes Mal noch als Trash-Talk genannt hat, denn das war uns ja sehr bewusst, dass wir uns da auf Psychospielchen nicht einlassen sollten, dass das durchaus eine der gelungenen Sachen ist bei den Brainflix natürlich.
Interessante Taktiken, mal sehen, wie sie heute aufgehen werden.
Denn wer es noch nicht weiß, wir werden gleich verschiedene Filmdiskussionen zu hören bekommen, denn wir werden drei verschiedene große Hauptfragen stellen in verschiedensten Kategorien. Es werden, wie ich sage ja immer gerne, es ist ein Dreikampf, den wir gleich hier zu hören bekommen. Darauf gehen wir gleich genauer ein. Es werden drei Hauptrunden gestellt. Danach geht es dann noch weiter in die Blitzfragerunden. Da wird dann alles noch viel schneller. Die Teams müssen dabei versuchen, so plausibel und zielgerecht, auf die Fragen gerecht zu antworten wie möglich. Wir bewerten keine Meinungen, wir bewerten keine IMDb-Scores. Wir bewerten die Qualität der Argumente in den jeweiligen Diskussionen. Machen das in einem sehr engen Zeitlimit. Die KandidatInnen haben gleich jeweils eine Minute Zeit, ihre Antwort vorzustellen. Und danach werden dann 10 Minuten lang diskutiert. Danach fallen wir unser Urteil und das Ganze läuft immer so ab. Wer sich gefragt hat, wie genau fallen Lara und Henning eigentlich ihre Urteile, das wirkt ein bisschen, sag mal, undurchsichtig. Gar kein Problem. Das erkläre ich doch mal gerne. Es wird gleich so sein. Abwechselnd werden Lara und ich die Frage stellen. Dann wird diskutiert. Danach fängt immer der jeweils andere Moderator oder die andere Moderatorin an, ihre erste Einschätzung zu geben. Danach darf dann der oder die Moderatorin, die oder der die Frage gestellt hat, das Urteil fällt, das finale Urteil. Also einfach immer darauf achten, wer hat die Frage gestellt, der oder die darf auch das letzte Wort haben.
Aber es kann natürlich sein, dass der die Person zuerst antwortet und die Frage nicht gestellt hat, nochmal irgendeinen Aspekt so herausgreift, dass man der anderen Person, der anderen Host-Person, das nochmal das Quäntchen an der Waage, das Züngelchen an dem Feuer sein kann. Und natürlich Trash-Talk schön und gut zwischen den Fragen. Ich will aber, wenn es um die Antworten geht, einen fairen Fight sehen. Keine Argumente unter der Gürtellinie, keine schiefen Töne, keine Cheats oder sonst irgendwas. Möglichst nah an den Fragen diskutieren, nicht zu ausschweifig werden, nicht persönlich werden und immer schön aussprechen lassen. Denn wer wiederholt dazwischen redet und durch mehrmalige Ermahnung unsererseits nicht darauf achtet, der bekommt eine Mute-Zeit von 30 Sekunden durch diesen Ton. Also immer schön fair bleiben, dann muss der Wal auch nicht quietschen.
So sieht's aus. Der Wal muss nicht quietschen, aber wir müssen noch eine ganz wichtige Frage klären. Und
ganz
zwar,
genau.
Welches Team darf denn gleich anfangen? Und das klären wir wie immer mit der sogenannten Münzwurffrage. Das ist eine Schätzfrage mit Filmbezug, die ich gleich stellen werde. Und jedes Team wird dann ungefähr ihre Einschätzung geben. Das Team, das näher dran ist, darf dann entscheiden, ob sie in der ersten und in der dritten Frage anfangen zu plädoyieren und zu argumentieren oder in der zweiten Frage. Und die Münzwurffrage dieser Episode lautet: Wie schwer ist die größte Menge TNT, die in einem Film für eine Explosion verwendet wurde?
Team Brainflix sagt 2,5 Tonnen.
Ja.
2,5 Tonnen bei Brainflix. Was sagen Kammer-Kammer-Chamäleon?
Wir sagen 2,51 Tonnen.
Ich sag mal so, damit geht die Münzwurffrage an Kammer-Kammer-Chamäleon, denn die Antwort lautet 68,47 Tonnen.
Was?
Jetzt fragt ihr euch
und
natürlich,
ich wollte 100 sagen.
Hättest du mal gemacht, aber ja, wäre näher dran gewesen. Und ihr fragt euch,
Film, ne?
Ihr fragt euch natürlich, welcher Film. Und ja, der Film lautet Spectre aus dem Jahre 2015. Ach, damit darf Kammer-Kammer-Chamäleon entscheiden, wollen sie in Runde 1 und 3 anfangen oder in Runde 2?
Wir wollen in Runde 1 und 3 bitte anfangen. Heißt das, dass wir in Runde 2 auch entscheiden
dass
dürfen?
Dass wir entscheiden können, ja.
Das heißt einfach, dass egal wer welche Antwort bekommt, ihr in Runde 2 als erstes euer Plädoyer halten müsst.
Okay, gut.
Damit würde ich sagen, gehen wir direkt weiter in die erste Runde.
Nerd is the word. Mit Brainflix und Kammer-Kammer-Chamäleon haben wir nicht nur zwei GewinnerInnen-Teams, sondern auch zwei diverse Teams in ihrer Besetzung. Und diesen Anlass wollen wir nutzen, um euch diese wunderbare Frage zu stellen. Und zwar, welches ist das beste diverse Duo in einem Film? Und wir haben ja gerade festgestellt, dass Kammer-Chamäleon anfangen darf. Und wenn Henning bereit ist, die Zeit und die richtige Sanduhr mit der richtigen Zeiteinheit, eine Minute, ist bereit. Und sobald ihr anfangt zu sprechen, beginnt eure Minute.
Wir haben uns für Kim Mansup und Jürgen Hinzpeter aus A Taxi Driver entschieden. Das begründen wir folgendermaßen.
Mansup ist ein egoistischer Taxifahrer, der die Haltung des Militärregimes und die daraus folgende zensierte Berichterstattung nicht hinterfragt. Sein Leben stiehlt sich nur im kleinen Kreis ab und beinhaltet die Erziehung seiner Tochter und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Obwohl er sehr wohl auf andere vor allem zugehen kann, interessiert er sich nicht für fremde Probleme oder Konflikte. Im Laufe des Films ist er gezwungen, seine Werte zu überdenken und als Charakter zu wachsen.
Demgegenüber haben wir den westdeutschen Reporter Jürgen Hinzpeter. Ihm liegt viel daran, die Wahrheit aufzudecken. So ist er schon lange als Japan-Korrespondent aktiv und in vielen Krisengebieten gewesen. Aufgrund seiner demokratischen Erziehung ist er an der Verbesserung und Aufklärung von Unrecht interessiert. Er schreckt nicht davor zurück, sich in gefährliche Situationen zu begeben. Durch seinen Job und seine Leidenschaft hat er ein breites Netzwerk an Kontakten, ein großes weltpolitisches Wissen und sieht Geld als nebensächlich an. Trotz fehlender Sprachkompetenz weiß er sich durchzuschlagen und Unterstützung zu finden.
Somit bietet unser Film ein diverses Duo aus zwei Charakteren, die unterschiedlich sein könnten. In Bereichen der kulturellen, sprachlichen, religiösen und politischen Herkunft stehen sie entgegen. Ergänzt durch die persönlichen Umstände, Lebenserfahrung und Werte bilden sie das Yin und Yang. Dennoch beweisen sie eindrücklich, dass alle Differenzen nicht relevant sind, wenn es um ein Miteinander geht.
Wir haben uns zuerst gefragt, was macht zwei Personen eigentlich zu einem Duo? Ist ein romantisches Paar auch ein Duo? Müssen es zwei Personen sein, die sich irgendwie ergänzen? Unsere Antwort auf diese Frage, das subjektive Gefühl, dass die beiden einfach zusammengehören, macht ein filmisches Duo für uns aus. Und das erste filmische Duo, das, bei dem Diversität vorhanden ist, der bei diesem Gedanken uns in den Sinn kam, ist Amy und Molly aus Booksmart. Die Diversitätsvariable ist hier weniger offensichtlich, sexuelle Orientierung. Amy ist lesbisch, Molly nicht.
Ja, warum sind sie denn jetzt das beste diverse Duo? Weil man sofort ab Szene 1 das Gefühl hat, dass die beiden einfach zusammengehören. Die sind ein Match made in heaven. Ihre natürlich über Jahre gewachsene Freundschaft kommt extrem authentisch rüber. Sie zeigen, wie viel Solidarität und Empowerment in einer Freundschaft zwischen zwei Frauen oder Mädchen stecken kann. Und die beiden gehören einfach zusammen, weil sie sich einander stärken, sich nicht verurteilen, ihre Diversität nicht nur akzeptieren, sondern feiern und man an sie nur im Doppelpack denkt. Das macht sie zum besten diversen Duo in einem Film.
Und jetzt habt ihr 10 Minuten Diskussionszeit. Mhm. Bitteschön.
Zuerst mal zu eurem Duo bei Taxi Driver. Da wird mir nicht so ganz klar, warum sie ein gutes Duo sind, weil schon allein, also das ist mir jetzt beim Schauen des Films aufgefallen, sie sind nur selten zusammen zu sehen. Also so richtig ein filmisches Duo sind sie dann für mich nicht.
Also erst zum Schluss wird sozusagen eine Verbindung suggeriert. Die beiden trennen sich ja auch im Verlauf des Films immer wieder. Und so richtig zusammenschweißen tun sie sich ja nicht, auch am Ende nicht so richtig.
Na, tatsächlich beeinflussen sie sich sozusagen die ganze Zeit über. Gerade am Anfang des Films starten sie sozusagen sehr konträr. Und gerade diese seelische Verbindung, obwohl es der wenigen Szene, die der Film verwendet, wird am Ende unglaublich deutlich gemacht. Und dementsprechend sieht man halt diese Verbindung dort trotzdem extrem auf.
Und natürlich ist es richtig, sie sind nicht immer zusammen, aber ihr habt das ja das subjektive Gefühl genannt, wann Menschen zusammengehören. Und bei diesen beiden ist das eben auch der Fall. Man merkt das dann zum Beispiel auch zum Schluss des Films, wenn wir im Abspann dann auch nochmal den echten Hinzpeter sehen, der das vorher innerhalb des Films auch schon gesagt hatte, dass er sich sehr freuen würde, wenn er seinen quasi alten Kameraden nochmal wiedersehen könnte, was in der Realität dann verwehrt geblieben ist. Mhm. Aber auch daran merkt man eben, dass diese Bindung da ist, dass sie ein Duo geworden sind, eben im Laufe dieser Reise der filmischen. Was ihr gerade gesagt habt, dass die beiden ja immer zusammen sind und dass man sofort an sie beide zusammendenkt, an Molly und Amy, das ist natürlich auch richtig, aber wir haben ja dieses ganz, ganz große Problem am Ende des Films, merken wir nämlich, sie geben ihre Zukunft auf. Amy, die eigentlich gerade unterwegs war, ihren eigenen Traum zu verwirklichen und dann aber einfach sagt, ach ja, jetzt ist hier gerade so schönes Wetter und ich muss gleich weinen und ach, ich fliege jetzt nicht für das Jahr weg und entwickle mich weiter, sondern gehe jetzt Pfannkuchen essen. Also dieses Wegwerfen und natürlich sind Freundschaften wichtig, aber dass man auch in einer Entfernung oder wenn man eben nicht die ganze Zeit über zusammen ist, trotzdem ein Duo sein kann, das ist hier eigentlich schon ein ziemlich großes Problem bei den beiden dann.
Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber da muss ich dir sagen, hast du das Ende ein bisschen falsch aufgefasst, weil der Flug wird sozusagen nicht gecancelt, sondern sie sagt, ich habe noch eine Stunde Zeit, bis der Flieger geht, lass uns doch nochmal Pancakes essen. Insofern, die Zukunft wird hier nicht aufgegeben. Und zu dem, was du vorher zu eurem Film gesagt hast, möchte ich noch sagen, also was die beiden verbindet, das ist die Situation, die sie gemeinsam erlebt haben und dass Mr. Kim eben dem Reporter das Leben gerettet hat und ich will es hier nicht spoilern oder so und auch die Berichterstattung ermöglicht hat und so weiter. Aber was man sagen muss, es hätte auch irgendein anderer mutiger Taxifahrer sein können, irgendein anderer Reporter. Sie kennen einander ja nicht richtig, lernen sich auch nicht richtig kennen und deswegen spielen die individuellen Persönlichkeiten der beiden überhaupt keine Rolle für die Verbindung. Und du hast die Sprachbarriere ja schon genannt und das finde ich total schade, dass sie über die Sprachbarriere halt nicht hinauskommen. Klar, sie verstehen sich irgendwie auch so, aber Mr. Kim bittet ja den Reporter darum, bis zum nächsten Besuch Koreanisch zu lernen. Und der nächste Besuch A findet schon mal gar nicht statt in der geplanten Form. Und er hat sich auch nicht die Mühe gemacht, Koreanisch zu lernen, wo ich denke so, hallo, das war sein einziger Wunsch und das hast du nicht erfüllt. Wo ist da die Verbindung? Und
ich wollte auch noch mal kurz was sagen dazu. Also man sieht ja auch kurz vorm Schluss des Films, dass der Herr Kim, also der Mr. Kim, in der Zeitung sogar sieht, also sogar wurde dieser Bericht also gebracht in der Zeitung und da hätte er eigentlich da schon Kontakt aufnehmen können, was er nicht getan hat und das ist ja die ganzen Jahre auch nicht passiert. Also das waren ja fast über 25 Jahre, in denen sie eigentlich Zeit gehabt hätten, sich dann nochmal wieder zu treffen, weil die Situation hat sich ja auch geändert für sie. Die konnten ja eigentlich auch ohne Gefahr sich dann wieder treffen, aber ja, der Mr. Kim hatte eigentlich keine Anstrengung unternommen diesbezüglich. Man weiß ja nicht, was passiert ist, vielleicht ist er ja auch zwischenzeitlich gestorben. Aber ja, das macht's dann für mich auch zu keinem guten Duo. Also vielleicht in der Situation an sich, das war ein kurzer Moment, aber danach nicht.
Also ich würde jetzt gerne mal nochmal anfangen mit Christianes Aussagen. Christiane, du hattest ja erwähnt mit der Situation sozusagen, dass die Situation die zusammenhält und nicht alles und sozusagen nichts anderes. das könnte ich, also theoretisch könnte ich das auf euren Film auch übertragen, weil letztendlich sind es beides Außenseiterinnen, die sozusagen auf das Lernen konzentriert sind, während alle anderen Spaß haben, was sie halt auch in eine Zwangsfreundschaft reinbringt, weil sie halt sozusagen einzelne Seelen sind, die sich zusammenfinden in der Not. Das sehe ich jetzt sozusagen jetzt nicht als Negativpunkt bei unseren Filmen an, weil bei uns sozusagen ja diese Entwicklung gegeben ist, dass sie erst gar nichts miteinander sozusagen zu tun haben und dann werden sie zusammengeschweißt. Was die sprachliche Barriere angeht, es ist nun mal so, dass wenn man jetzt in die Definition von Diversität reinguckt, dann hat man gewisse Unterschiede da. Das sind, betrifft ja eine Situation wie Sprache, Kultur, Dialekt, Hintergründe oder halt auch das gesellschaftliche System. Und bei euch, das ist sozusagen bei unserem Film definitiv gegeben und gerade auch sehr schön dargestellt, dass trotz der Sprachbarriere das nicht so klappt. Und natürlich ist es so, gerade weil gerade im Film so dargestellt ist, dass der Jürgen mal im Nachhinein auf sein Leben sozusagen sinniert, dass er da gerne Kontakte gehabt hätte, dass er nicht unbedingt in der Situation ist, Koreanisch zu lernen, aber das hat, wurde ja dann auch in der Hinsicht nicht mehr so explizit ja ausgeführt. Und zum Schluss möchte ich noch sagen,
es war noch der Punkt, dass Herr Kim sozusagen von sich aus keine Anstrengung unternimmt und das liegt natürlich durchaus mit in dem politischen System begründet. Er fürchtet natürlich die Repressalien der Militärdiktatur, wenn er jetzt sozusagen seinen Kontakt preisgibt. Wir sehen auch gegen Ende des Films, wenn Hinz-Peter nochmal zurückkehrt, oder nicht wenn er zurückkehrt in 2000er Jahren, sondern in den 80er nochmal zurückkommt und mit seinem Kontakt spricht, dass an den Nebentischen offensichtlich Geheimdienstleute sitzen und sobald die von der Identität Kims erfahren würden, können wir uns alle ausrechnen, dass Kim ebenfalls nicht irgendwie nur mit einem blauen Auge davonkommen würde, sondern dass ihm wahrscheinlich Schlimmeres angetan werde. Dementsprechend ist das sozusagen eine Schutzfunktion, dass er, selbst wenn er es gerne wollte, diesen Kontakt aufzunehmen, dass eben aus Bedenken der eigenen, wie vielleicht auch Hinz-Peters Sicherheit, eben nicht tut. Noch ganz kurz nochmal zu dem Punkt, dass von wegen der Flieger würde in der Stunde gehen. Wer schon mal an einem Flughafen war, weiß, wenn ich jetzt nochmal von einem Flughafen wegfahre, um Pfannkuchen zu essen und ich hätte noch eine Stunde, das ist sehr gefährlich, ob man den Flug dann gerade noch kriegt. Und ich weiß nicht, wie regelmäßig jetzt selbst von einem großen Flughafen wie LAX dann tatsächlich die Flüge Richtung Afrika dann gehen, dass man dann einfach den nächsten Flieger nehmen würde. Und das Thema Zusammenschweißen oder nicht zusammen sein, wir haben es ja hier auch bei den beiden Mädels, die natürlich über Jahre hinweg sehr lange, sehr gut befreundet waren, auch räumlich immer sehr nah waren, haben wir ja jetzt auch dann am Schluss des Films ja eigentlich die Phase, wo sie sich trennen müssten oder trennen werden, wo also auch überhaupt nicht klar ist, ob sie sich, ob diese Freundschaft erhalten bleiben wird, auch wenn es bisher so zu sein scheint. Denn die eine geht nach Afrika und sie gehen dann auch eigentlich an unterschiedliche Universities, haben da also auch diese Trennung und dann weiß man ja aus eigener Erfahrung auch, dass man nicht mit jedem, mit dem man gerade beste Freunde war, zusammenbleibt. Zumal ja auch noch dazu kommt, dafür, dass sie eigentlich so gute Freundinnen sind und sich eigentlich vielleicht auch mal zoffen, dass sie es in natürlich auch ein bisschen durchaus in der Zuspitzung, die in einem Film notwendig ist, dass sie sich zum allerersten Mal anscheinend streiten und mal die Wahrheit sagen über manche Dinge, was sie anscheinend in den Jahren vorher nie so gemacht haben, was natürlich dann auch so auf mich wirkt wie, naja, wenn ihr jetzt wirklich beste Freundin wart, dann hättet ihr das aber auch schon mal vorher irgendwie angesprochen. Da bin ich mir dann eben auch nicht sicher, ob das nun das allerbeste Duo ist.
Nochmal zurück zu Carlys Argument, dass es die Situation ausmacht, was ja hier bei unserem Film auch so wäre. Da würde ich erstmal deutlich widersprechen. Also ihre Verbindung basiert natürlich darauf, dass sie sich irgendwie getroffen haben, aber in erster Linie auf den individuellen Persönlichkeitseigenschaften. Also sie haben sich deswegen gefunden, weil sie eben beide politisch progressiv eingestellt sind, weil sie feministisch sind, sexpositiv, empowernd, begeisternd voneinander und bereit, auch diese Begeisterung offen zu zeigen, sind beide enorm ehrgeizig und gehören halt eher zu den uncoolen Leuten, wobei das in diesem Film auch ganz schön geframed wird, dass sie eigentlich gar nicht so uncool sind. Also mit anderen Worten, keine der beiden hätte einfach durch irgendein anderes Mädchen ersetzt werden können und das ist bei eurem Film halt ganz klar so. Es hätte auch ein anderer Taxifahrer sein können. Und diesen Streit, den du gerade angesprochen hast, den braucht dieser Film, weil er zeigt, dass sie diese Barriere, in Anführungsstrichen, überwinden können. Also Mollys Sehnsucht nach ihrem Schwarm in dieser Situation ist ja an der einen Stelle stärker als der Wille, sich nach Amy zu richten. Aber sie sieht ihren Fehler ein und deswegen können sie den Streit einordnen und hinter sich lassen, wohingegen Mr. Kim und ich vergesse immer den Namen des Reporters, eben über die Barriere nicht hinauskommen und die aufrechterhalten bleibt.
Was ich noch dazu hinzufügen kann, um mal so ein bisschen das Oberflächliche jetzt noch mal ein bisschen zu betrachten, schon allein auf dem Filmposter von Booksmart sind beide Protagonistinnen zu sehen. Also das unterstreicht also auch ihre Ebenbürtigkeit. Bei A Taxi Driver ist halt nur der Mr. Kim zu sehen. Also das wird schon allein dieser Film, A Taxi Driver, wird nicht als Duo vermarktet.
gestartet. Dann
und
ist
es ist sogar, es ist a Taxi Driver. Es ist ein,
genau,
irgendein Taxifahrer. Es ist
richtig,
kein
nicht
spezifischer.
The Taxi Driver. Und dann ist es noch so, genau, der Titel bezieht sich ja auch auf beide Protagonistinnen, also Booksmart. Sie sind ja beide Booksmart. Und ja, bei a Taxi Driver halt nur auf diesen Taxifahrer. Und da ist es gar nicht spezifisch, wer das überhaupt ist.
Ja, Poster und Titel geschenkt. Das lenkt natürlich die Aufmerksamkeit vielleicht in eine bestimmte Richtung, aber
so,
es geht
nee,
ja dann
wenn,
um
dann würde ich nochmal zum Poster was sagen wollen, wenn du jetzt schon so voll das abbiegelst. Also ich würde an dieser Stelle sagen, man darf nicht vergessen, dass Korea eine geschlossene Gesellschaft hat, die komplett ihre Kinoindustrie auf ihr eigenes Publikum ausrichtet und das Publikum sozusagen dementsprechend auch mit den eigenen Postern lockt, die halt für den internationalen Markt übernommen worden sind. Dementsprechend ist das kein Argument sozusagen für die für oder gegen die Freundschaft. Das ist einfach nur ein Zeichen, wie der koreanische Markt funktioniert.
Vor allen Dingen ist es ja dann eben innerhalb des Films dann diese Relevanz mit der Beziehung. Jetzt habe ich aber tatsächlich auch den anderen Punkt schon vergessen.
Ist ja auch nicht schlimm, denn es sind ja schon 10 Minuten um und wir gehen in die B-Note und ich glaube, ich darf anfangen. Und ich muss sagen, man merkt, wir haben hier schon mal 2 Gewinnerteams am Tisch.
Aber hallo.
Hier aber hallo. Die beiden Eröffnungsplädoyers, sowas von on point, in welchem Tempo. Ich kam gar nicht mit dem Mitschreiben mit bei beiden Teams. Hier wurde geliefert. Dann ging es in die Diskussion und da wurde sich aussprechen lassen. Es wurde in einem sehr hohen Tempo, sehr qualitativ, hochwertig diskutiert. Ich muss sagen, Chapeau.
Ja, zur B-Note kann ich auch nichts weiter hinzufügen, außer das hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein sehr guter Einstieg. Bitte behalte das so bei. Das war wirklich gut. Ich hatte auch das Gefühl, dass zeitlich die Redebeiträge ungefähr gleich lang waren. Also jeder hatte ungefähr gleich viel Zeit, auch zu Wort zu kommen. Und deswegen, ja, B-Note bei beiden tippitoppi.
Dann darf ich meine Einschätzung zur A-Note geben und muss auch sagen, wir haben hier 2 Gewinnerteams am Tisch und das ist verdammt schwierig.
Aber hallo.
Denn es wurde diese Frage, man merkt, sehr unterschiedlich angegangen und es wurden sehr unterschiedliche Qualitäten der jeweiligen Filme herauskristallisiert. Auf der Seite von Brainflix war das Zusammenspiel dieser beiden Charaktere. Wie sie zusammengehören. Match made in heaven war so ein Begriff, der sich bei mir sehr eingeprägt hat, dass die immer zusammen sind, dass sie dennoch in ihrer sexuellen Orientierung die Diversität zueinander haben. Und vor allem dieses ein sehr starkes Filmduo ist, das sich überträgt, diese starke Duo-Dynamik, wohingegen auf der Seite von Kamakama Chameleon diese vor allem kulturellen Diversitäten sehr stark wurden, die 2 Charaktere, die sich die unterschiedlicher nicht aufgewachsen hätten sein können, die durch eine gemeinsame Situation zueinander gebracht werden. In der Diskussion muss ich dann allerdings sagen, hat für mich insgesamt Brainflix ein bisschen für mich die Diskussion stärker dominiert. Die Kritik, die an Molly und Amy herangetragen wurde, wie beispielsweise, dass sie in ihre Situation gekommen sind, weil sie Nerds sind oder dass man einen Pfannkuchen nicht essen kann, bevor ein Flieger fliegt, waren zum Teil ein bisschen absurd und lustig, aber sie konnten auf jeden Fall auch immer sehr stark entkräftet werden, wohingegen die Kritik, die an Taxi Driver gestellt wurde, dass die den Film auch zum Teil ja sehr oft getrennt verbringen, aber vor allem, dass der Taxifahrer selbst sehr austauschbar wäre und für diese Duodynamik nicht so essentiell war. Das war für mich eigentlich die stärkste Kritik an A Taxi Driver, die auch bis zum Ende, fand ich, recht stark stehen geblieben ist. Die Kritik an Molly und Amy, fand ich, konnte sehr stark ausgebildet werden. Für mich würde der Punkt an Brainflix gehen, Lara, aber du darfst entscheiden.
Ja, ich muss sagen, Karma Chameleon hatte den besseren Pitch am Anfang für mich, weil tatsächlich die verschiedenen Ebenen sehr gut rausgearbeitet worden sind, direkt in der Eröffnungsminute, wo dieses Duo sehr divers ist, was der Reiz daran auch ist. Ne? Also ich meine, viele Duo-Filme, Buddy-Filme leben ja auch von der Reibung. Aber das wurde halt von Brainflix wirklich sehr gut auseinandergenommen. Also allein der Punkt, dass sie sich so gut wie also über den großen Zeitraum des Films nicht zusammen sind, war ein starkes Argument, was, obwohl es hieß, ja, sie beeinflussen sich trotzdem, da hätte ich gerne noch gewusst, wie sie sich gegenseitig beeinflussen, um das wirklich zu entkräften. Da fehlte mir dann so noch diese Begründung dafür. Also sie haben sich zwar gut gehalten, muss ich auch sagen, also es ging immer gut hin und her und Es wurden dann auch noch mal einige gute Gegenargumente gebracht, so wie die Zwangssituation von den Repressalien und so weiter. Und am Ende muss ich aber auch sagen, dass für mich Brainflix hier doch insgesamt mehr Punkte sammeln konnte.
Das heißt, Brainflix ziehen 1-0 in Führung. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei. Wir gehen direkt weiter in Runde 2.
Debate Battle.
Und im Debate Battle ist es so, wir werden gleich eine Frage stellen, die zwei Antworten vorgibt. Und die beiden Teams müssen gucken, welche Antwort sie verteidigen werden. Und dabei ist es so, dass das Verliererteam der letzten Runde, in diesem Fall Kammerkammer Chameleon, sich die Antwort aussuchen darf. Und deshalb stelle ich als erstes einmal die Frage. Die größte Kunst des Schauspiels ist es ja, dass man nicht nur Rollen sehr überzeugend spielen kann, sondern dass man vor allem im Laufe seiner Karriere eine Bandbreite an möglichst unterschiedlichen und dennoch stetig authentischen Rollen unter einen Hut kriegt, um dann am Ende der großen Schauspielkarriere ins Gras zu beißen und vor Gott zu stehen. Und wenn er einen fragt, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und dann kann man sagen, ich habe alles gespielt. So ungefähr ist es, denke ich mir. Ich denke, jeder Schauspieler, jede Schauspielerin strebt das an. Und deshalb lautet unsere Frage, welche Schauspielerin oder welcher Schauspieler ist das bessere Chameleon? Charlize Theron oder Mads Mikkelsen? Und Kammerkammer Chameleon, weil ihr die letzte Runde nicht für euch gewinnen konntet, dürft ihr euch die Antwort aussuchen.
Wir nehmen Mads Mikkelsen.
Damit landet Mads Mikkelsen bei Kammerkammer Chameleon und Brainflix kriegen automatisch Charlize Theron. Dennoch fangen Brainflix an und dürfen mit ihrem einminütigen Eröffnungsplädoyer über Charlize Theron beginnen.
Ja, Charlize Theron ist das bessere schauspielerische Chameleon, weil sie hat natürlich, wie Mads Mikkelsen auch, muss man sagen, sehr viele diverse Rollen angenommen, aber sie investiert viel mehr für ihre Rollen. Wir haben da Gewichtszunahmen oder Abnahmen, starkes Make-up, Prothesen, die das Schauspiel erschweren und trotzdem liefert sie konstant Leistung ab. Sie hat erfolgreiche Rollen in Filmen aus ganz verschiedenen Genres gespielt, zum Beispiel Action, Max Mary, Fury Road, aber auch dramatische Sachen wie Tully, aber auch Comedy wie Longshot beispielsweise. Sie kann wirklich alles, Drama, Comedy, sie kann auch Bösewichte spielen. Sie verkörpert sowohl körperlich starke Frauenfiguren wie in Atomic Blonde, aber auch körperlich und seelisch eher fragile Personen, wie wir das in Tully gesehen haben. Und sie konnte sich durch ihre Leistung von der Rolle der schönen Frau an der Seite des starken Mannes, was sie halt zu Beginn ihrer Karriere eher hatte, emanzipieren. Also wir sehen heute viel mehr Diversität und das hat sie auch, dafür wurde sie auch belohnt, zum Beispiel mit einem Oscar und einem Golden Globe für die Rolle der Eileen Wuornos in Monster, in der sie kaum wieder zu erkennen war, optisch wie auch schauspielerisch.
Mads Mikkelsen, Punkt. Lasst kurz dieses Bild in eurem Kopf auf euch wirken. Dieser äußerst charmante, so gut gekleidete Mann, ein wahrer Hingucker. Und doch mit solch riesigen Abgründen hinter der Fassade. Man denke nur an seine Darstellung des so kultivierten wie verrückten Kannibalen Dr. Hannibal Lecter in der Serie Hannibal. Oder den diebischen Witz, den Mikkelsen als Le Chiffre in James Bonds Casino Royale am Pokertisch in seinen rehbraunen Augen aufblitzen lässt. Und dann mit einem Tau, das als Folterwerkzeug das Gemächt des königlichen Spions zertrümmert.
Doch das ist nur eine Seite von Mads. Sein kometenhafter Aufstieg beginnt als tätowierter, kahlköpfiger Drogenjunkie und Pusher. Er spielt den vorsichtig ausgedrückt grenzdebilen Betzker in dänische Kadelikatesten oder den vom Glauben getriebenen wie fantastischen Priester in Adams Äpfel.
Mikkelsen kann auch ohne Stimme, Mimik und Gestik in Reinkultur. Sein fast durchgehend halbnackter, schmallippigster One-Eye in Valhalla Rising legt davon imposant Zeugnis ab.
Er glänzt in Dramen wie die Tür als zeitreisender, fremdgehender Vater und preisgekrönt in Cannes für seinen Lehrer als mutmaßlicher Vergewaltiger einer Schülerin in die Jagd.
Auch Popcorn kann Mads Mikkelsen als quasi Widerwillen Vater des Widerstands in Rogue One oder Caecilius in Doctor Strange.
In diesem Sinne radeln wir jetzt mit Kamals Leon durch Kampenhoppenhagen und gönnen uns ein Hier würde eine Biersonne genannt werden. Was?
Okay.
Was? Gut, ich würde mal sagen, ihr dürft in die 10-minütige Diskussion gehen und verlängert bitte nicht euer Eröffnungsplädoyer, auch wenn ich es gerne hören würde.
Ja, also ich fange mal an. Ihr habt sehr viel gesagt, was aber eigentlich immer nur auf den einen Punkt hinauslief, nämlich Mads Mikkelsen nimmt diverse Rollen an. Das ist, glaube ich, ein bisschen arm für diese Argumentation. wenn man jetzt sich mal anguckt, wie die eigentlich so prämiert wurden in der Zeit. Mads Mikkelsen hat noch keinen einzigen Oscar gewonnen, war noch niemals für einen nominiert. Und die ganzen Nominierungen spielen sich auch eher in der, naja, in den nicht so wichtigen Preisen ab. Wohingegen Charlize Theron einen Oscar gewonnen hat, einen Golden Globe. Also insofern viel mehr öffentliche Anerkennung, als Mads Mikkelsen schon bekommen hat.
Das ist ja interessant, weil gerade wir ja schon mal das Thema mit Oscar und Ähnlichem hatten und es ist nicht unbedingt für mich ein Zeichen von Qualität, wenn ein Schauspieler unbedingt einen Oscar hat. Dafür hat unser Mads Mikkelsen den Cannes-Gewinner und die Europäische Filmpreis gewonnen. Also von daher ist es ja nicht so, dass er nicht ausgezeichnet wurde für seine Werke.
Und natürlich ist es auch so, dass Mads Mikkelsen als europäischer Darsteller nicht unbedingt zwangsläufig ja nach Amerika muss, wie immer dargestellt. Er hat auch in Hollywood natürlich Fuß gefasst. Bei Charlize Theron gerade der Oscar ist ja eigentlich tatsächlich dann auch ein Witz. Sie ist natürlich eine sehr gute Schauspielerin, hat die Bandbreite, aber das ist ausgerechnet für Monster, der Oscar vergeben wurde, wo man ja dann häufig in der Kritik so Zitate lesen konnte wie der Mut zur Hässlichkeit oder so, also dass da eben gar nicht unbedingt diese schauspielerische Leistung prämiert worden ist, sondern eher die Leistung der Maske, die sie dann natürlich mit ihrer Schauspielkunst dann noch ein bisschen unterlegt hat, aber dass das gar nicht in dem Fall im Zentrum stand, ihre Schauspielleistung. Da also diese Preisvergabe nicht unbedingt jetzt so der größte Punkt für sie, zumal sie ja auch immerhin schon zweimal für die Goldene Himbeere nominiert worden ist. Das darf man ja auch nicht unterschlagen.
Ja, I see your point. Klar, du hast recht. Sie wird auch dafür kritisiert, dass sie eben genau mit diesen Rollen auch starke Erfolge feiert. Aber du musst halt auch bedenken, dass sie trotz dieses Make-ups, was sie ja wirklich teilweise unkenntlich gemacht hat, immer noch ihre schauspielerische Leistung abrufen kann und auch rüberbringen kann. Also das ist halt auch nochmal eine zusätzliche Barriere, die sie einfach hat. Und trotz dieser Barriere nehmen wir ihr die Emotionen ab und das Schauspiel und was sie verkörpern möchte. Und bei Mads Mikkelsen ist es aber eher so, gut, der hat vielleicht mal keine Haare oder der ist mal rasiert und mal nicht, aber er sieht eigentlich mehr oder weniger immer so aus, wie er nun mal aussieht. Und dass da eben das Schauspiel gut rüberkommt, das ist ja auch irgendwie klar.
Ich muss auch ehrlich sagen, also oftmals geht es mir so bei Charlize Theron, dass ich sie erstmal gar nicht so als Charlize Theron wahrnehme optisch. Also dass ich sie gar nicht so sofort denke, okay, das ist sie. Zum Beispiel ging mir das jetzt zuletzt auch bei, wie ist das mit dem
Bombshell?
Ja, Bombshell, genau. Da wurde sie so gut mit Make-up zurechtgemacht, dass man sie kaum wiedererkannt hat. So auch zum Beispiel bei Monster war das ja auch der Fall. Oder zum Beispiel ging es mir auch so bei Mad Max Fury Road. Also das zeigt ja auch schon diese Bandbreite und auch schauspielerisch denke ich mir auch nicht bei Charlize Theron, ja okay, sie schauspielert halt immer gleich oder so. Also sie hat halt so eine Bandbreite, dass ich gar nicht mehr so denke, naja, oftmals ist es ja zum Beispiel bei anderen Schauspielern so Adam Sandler oder so, sagt man halt, naja, der ist halt Adam Sandler, der ist halt immer gleich. Bei Charlize Theron sagt man das nicht.
Und man könnte es natürlich auch so sehen, dass Mads Mikkelsen einfach nicht so viel investiert in die optische Veränderung.
Muss er auch nicht. Also als Mann ist es ja eh so, dass man da auch nicht so, also da wird ja nicht gesagt, Mut zur Hässlichkeit und ja. Das ist ja irgendwie meistens gegeben.
Also das Make-up ist natürlich dann letztlich trotzdem keine Leistung von Charlize Theron selbst. Das machen da schon immer die Maskenbildner und so. Das ist also nicht so ihr Ding. Und was Mads Mikkelsens Aussehen angeht, wir wissen bei Le Chiffre zum Beispiel, wenn er da sein Auge ist fast zur Unkenntlichkeit gestaltet. Er hat also auch immer, was Maske angeht, tolle Leute da am Rand. Man könnte auch Man in Chicken nehmen oder bei Dänische Delikatessen oder bei Adams Äpfel, wo er dann teilweise mit etwas weniger Gesicht spielen muss. Und wie gesagt, die schauspielerische Bandbreite ist ja bei ihm auch gegeben, wie gesagt, hier gerade sowas wie Valhalla Rising, wo er wirklich nur mit Mimik und Gestik, also wirklich dem reinen Schauspiel ohne die Stimme da nochmal voll überzeugen kann. Und ja, ob er jetzt, weiß ich, hier sich noch eine Prothese anklebt oder nicht, das ist ja schön und gut und das ist vielleicht auch mal ein bisschen werbegaggig hier, das ist so Christian Bale-Style, der sich da immer runterhungert, um dann wieder eine Plauze zu kriegen. Aber das mag vielleicht für das Method-Acting ein bisschen was bringen, aber letztlich zählt eben das reine Schauspiel. Und da kann Mads Mikkelsen eben in den verschiedensten Rollen abliefern, eben als der charmante Gentleman, als der Kumpeltyp, als eben der einfühlsame Lehrer. Und da braucht er jetzt nicht irgendwie 500 Kilo drauflegen oder 200 Kilo abspecken oder sich den Arm hinter den Rücken binden. Das kann er eben auch so, da hat auch er ohne solche Kinkerlitzchen eben mehr als genug Kraft.
Genauso wie Mads Mikkelsen auch nur mit wenig Gesten und auch nur mit einem Blick ganz viel aussagen kann, was ich bei Charlize Theron persönlich noch nie gedacht habe. Tatsächlich, natürlich hat sie ein vielseitiges Spektrum an Rollen, das möchten wir eher nicht absprechen, aber letztendlich, wenn man jetzt mal die Grundthema einigermaßen zusammenfasst, was sie hat mit starke Frau oder normale Frau, wenn gerade in diesen Bereichen wie normale Frau bei Young Adult oder Longshot ist das Spiel doch relativ ähnlich angelegt und unterscheidet sich jetzt nicht gravierend voneinander. Genauso wenn sie starke Frauen spielt wie bei Aeon Flux oder Atomic Blonde oder Hancock oder Imperator Furiosa, dann ist es doch trotzdem immer der gleiche Stil, der dann auch immer wieder durchfällt, dass man halt erkennt, das ist Charlize Theron, das ist ihre Marke. Und das ist dann aber halt nicht wirklich abhebend, während zum Beispiel mit Mads Mikkelsen, wenn er in ähnliche Rollen schlüpft, immer ein extrem großer Unterschied ist und man das Gefühl hat, man entdeckt diese Rolle immer wieder neu.
Ja, da möchte ich euch ans Herz legen, euch Tully anzuschauen, wo sie eben eine Person mit postnataler Depression spielt und das eben auch sehr eindrucksvoll und emotional einfach macht. Ihr habt gerade die Rollen von Mads Mikkelsen so aus der Anfangszeit erwähnt, also den Delikatessen und die, habt ihr Pusher erwähnt, weiß ich gar nicht genau. Doch, auf jeden Fall war er ja von Anfang an schon in sehr schrägen Rollen auch zu sehen. Und das ist halt so ein Prozess, also diesen Emanzipationsprozess, den Charlize Theron da durchgemacht hat und auch sehr erfolgreich durchgemacht hat, den musste Mads Mikkelsen nie machen. Also der konnte von Anfang an eben genau die Rollen besetzen, auf die er eben Bock hatte offenbar. Und sie musste sich halt eben noch in Hollywood durchschlagen und dieses Klischee der schwachen und schönen Frau an der Seite des starken Mannes ablegen. Und das hat sie halt super gut geschafft. Und das ist halt, finde ich, auch eine Leistung an sich, die man auch würdigen muss.
Ja, wenn sie das so toll geschafft hat, stellt sich natürlich die Frage, warum sie jetzt in solchen Filmen wie Fast and Furious Teil 9 auftreten muss oder dann wahrscheinlich auch Atomic Blonde 2 spielen wird. Ist schön, dass sie das so geschafft hat, sich da ein paar mehr freie Rollen suchen zu können. Aber der aktuelle Weg liegt eben für sie anscheinend auch in irgendwelchen belanglosen Fortsetzungen. Ich meine, 9. Teil einer Reihe ist jetzt, glaube ich, nicht der Schauspielhöhepunkt.
Ja, also auch ein Film wie Die Jagd oder die Tür, da zeigt er ja auch eine ganz starke psychologische Bandbreite. Und nicht zu vergessen, Michael Kohlhaas, wo er noch den Prinzipienreiter gibt. Also jetzt nur weil sie jetzt bei Tully jetzt wunderbar war, heißt es ja nicht, dass er es nicht ist. Und gerade da, gerade diese emotionale Berg- und Talfahrt durch die sexuellen Übergriffe, ist es sehr stark porträtiert mit vielen und kleinen Gesten, aber auch mit vielen großen Gesten. Und das ist halt ein normaler Mann, der gezeichnet ist und nichts Übersteigertes oder Überdrehtes.
Ja, also das war jetzt auch nicht als quasi Gegenargument gegen Mads Mikkelsen gemeint, sondern ich wollte einfach nur zeigen, okay, diese emotionale Bandbreite, die haben wir halt bei Charlize Theron auch, ne? Man muss noch sagen, Mads Mikkelsen, wenn man sich jetzt mal seine gesamte Karriere anguckt, gut, da haben wir Hannibal. Charlize Theron vergeudet gar nicht ihr Talent als Seriendarstellerin, sondern sie bleibt Hollywood und den großen Filmen treu. Und das muss man hier vielleicht nochmal anmerken.
Es ist nicht gerade ein Zeichen, dass sie nicht mit der Zeit geht. Also das ist ja gerade jetzt, die Serien sind ja mittlerweile auch immer stärker im Kommen. Gerade, dass man mal was ausprobiert und nochmal bereit ist, Neues, also weil wir Sachen ausprobieren, zeichnen ja einen guten Schauspieler aus. Und wenn sie davon von vornherein Abstand nimmt, das ist ja kein Zeichen für sie, das ist ja keine positive Wertung denn für sie.
Ne, Fast and Furious 9 ist ja auch ein 9. Teil oder Mad Max Fury Road ist auch ein 4. Teil. Also auch das sind Filmreihen und sie hat natürlich Auftritte in Serien gehabt. Aber vielleicht ist sie da dann vielleicht eben auch nicht so geeignet dann, dass man sagt, ah, hier kann sie ihre Charakterrolle dann eben auch mal entwickeln in der Serie, sondern es funktioniert dann bei ihr vielleicht nur im Film, während Mads Mikkelsen das eben auch in der Serie rüberbringen kann.
Ja, aber das spricht ja wieder gegen den Chamäleon-Gedanken, weil in einer Serie hast du sehr lange die gleiche Rolle und das macht Charlize Theron ja eben nicht.
Das ist jetzt aber nur eine These von dir, denn gerade in Serien ist es den Charakteren ja immer sehr gut möglich, sich zu entwickeln, zu ändern.
Aber das macht Hannibal
sehr viele
ja gerade
Facetten
nicht.
Zu präsentieren.
Hannibal ist immer gleich.
Der präsentiert da so diverse Facetten doch.
Naja.
Ich wollte noch sagen, also sie muss ja auch diese Rollen annehmen, Fast and Furious, damit sie auch Geld bekommt. Sie muss ja auch irgendwie von was leben, damit sie auch die guten Rollen dann wieder annehmen kann.
Und vielleicht sind es auch einfach Projekte,
also,
die
du meinst, dass das Schauspiel doch nicht so gut ist?
Lasst euch mal ausreden. Ich war eigentlich fertig. Also eigentlich wollte ich nur sagen, dass sie diese Rollen annimmt, damit sie auch diese guten Rollen dann auch wahrnehmen kann. Weil natürlich, wenn du halt diese kleinen Filme, wenn du damit spielst, kannst du halt auch nicht mit so einer großen Gage rechnen. Ja.
Und vielleicht
also
hat sie
heißt,
auch einfach Bock drauf.
Ihr Schauspiel ist gar nicht so gut, dass das dafür reicht, ja?
Na, vielleicht liebt sie auch einfach Fast and Furious. Ich kenne die Reihe nicht. Ich würde mir das auch nicht anschauen, aber vielleicht hat sie einfach Spaß daran. Und das ist ja auch was Gutes.
Nein, dann spielt sie ja lieber in einem Popcorn-Kino mit, als jetzt in hochwertigen Rollen.
Das macht sie ja auch, unter anderem.
So.
Es hat geklingelt.
Lara, du darfst mit der B-Note anfangen.
Ja, man merkt schon, jetzt geht das Adrenalin hoch. Es wurde jetzt schon häufiger ansatzweise unterbrochen. Es war jetzt noch immer alles im Rahmen. Und auch der angesetzte Tiefschlag von Max ist nicht durchgekommen. Habe ich glücklicherweise gehört, dass das abgebrochen wurde. Ja, es war immer noch gut. Also auch die Pitches waren wieder gut ausformuliert. Da war alles Wichtige erstmal drin, gutes Setup. Und B-Note kann ich jetzt gar nicht mehr weiter was dazu sagen.
Ich muss sagen, die Eröffnungsplädoyers fand ich sehr interessant, weil sie recht unterschiedlich und trotzdem beide sehr qualitativ hochwertig waren. Denn wir hatten auf der einen Seite Brainflix, die einen sehr guten Rundum-Case mir präsentiert haben in einer Minute, warum Charlize Theron die richtige Antwort ist. Wohingegen bei Kamakama Chameleon klar wurde, die haben sich hier richtig Mühe gegeben, das sehr, sehr ausgeschmückt und sehr blumenhaft und sehr, sehr, sag ich mal, ästhetisch zu verkaufen, warum Mads Mikkelsen die richtige Antwort ist, sind dabei allerdings ein bisschen in der Beispielaufzählung hängen geblieben, mussten dann in der Diskussion dann weiter nachliefern. Und ja, am Ende wurde es ein bisschen wilder, aber ich glaube, das haben alle TeilnehmerInnen als lustige Kabelei wahrgenommen und nicht als ernsthaften Streit. Und damit gehen wir in die A-Note.
Da muss ich sagen, war für mich Kammer Chameleon dieses Mal ein bisschen stärker. Weil sie eigentlich auf jedes Negativargument gegen Mads Mikkelsen ein gutes Gegenargument hatten, ein gutes Beispiel, wo es Mads Mikkelsen anders macht und vielleicht auch besser macht. Klar, also Charlize Theron wurde gut verteidigt, so, also mit ihren vielen verschiedenen Facetten und Rollen, dass sie diese Barrieren auch überwunden hat, sowohl jetzt die Barrieren, die vielleicht die Rolle physisch mit sich bringt, aber auch diese eigene, in der eigenen Karriere, mit der Emanzipation und so weiter. Und dass auch das Gender-Thema natürlich eine Barriere für sie war. Und haben dann nochmal so ein, zwei Sachen, die sie im Pitch schon gebracht hatten, näher ausformuliert, aber Kammer Chameleon hat halt hat nicht nur Beispiele aufgezählt, sondern diese dann auch ausgeführt und gesagt, warum diese Rolle zum Beispiel anders ist als jene Rolle, und sind da in allen Richtungen nochmal in alle Tiefen eingestiegen, hat nochmal herausgearbeitet, was die verschiedenen Typen sind, dass das Schauspiel eben auch bei ihm unterschiedlich sich auswirkt, dass er allein mit der Mimik schon viel machen kann und keine großen Gesten braucht, und dass er sowohl irgendwie so große Action-Sachen kann, aber auch kleinere Sachen. Deswegen für mich geht das Ganze an Kammer Chameleon.
Ich finde es wirklich schwer. Ich finde es wirklich genauso knapp oder noch knapper sogar als in der letzten Runde. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, hier zwei SchauspielerInnen-Karrieren präsentiert zu bekommen, die fantastisch sind, wo ich wirklich sage, wow, was die alles geschafft haben, wie sie es dargestellt haben, also Hut ab, also von der Seite, ich würde einfach fast schon sagen, beide haben gewonnen, aber wir müssen ja, ein Gewinnerteam führen.
Also es sind beides Chameleons, das ist auf jeden Fall klar. Also beide SchauspielerInnen sind wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig.
Aber das stimmt. Also das Ding war, Brainflix haben am Anfang recht schnell geschossen. Ne? Die haben die Kanonen rausgepackt und haben sich sofort auf Mads Mikkelsen gestürzt, haben gesagt, wo ist sein Oscar? Wo ist seine coole Maske? Der ist immer schlank. Was ist los mit Mads Mikkelsen? Und dann kam halt, naja gut, aber er hat eine goldene Palme von Cannes. Was ist besser? Er hat aber keine goldenen Himbeeren gewonnen. Also ich fand, das ist das, was du meintest, konnte sehr viel ausgekontert werden. Ich fand auf der Seite von Charlize Theron aber natürlich auch sehr stark, das auf ihre Karriere zu beziehen, auf das Thema, welche Rollen stehen mir als Frau überhaupt zur Verfügung, welche kann ich überhaupt abdecken oder wie ist das als Mann, dass das nochmal sehr unterschiedlich ist und sie da mehr Barrieren am Anfang ihrer Karriere überwinden musste. Am Ende dennoch, wenn wir zurück wieder auf die Frage gehen, und das ist diese Bandbreite, das ist diese Fächerhaftigkeit. Ich fand zum Beispiel ein sehr starkes Argument gegen Charlize Theron. Man muss hier sagen, was Kammer Chameleon gut können, und das haben sie hier gemacht, ist, dass sie einfach Lust haben zu diskutieren, dass Sachen, die in den Raum gestellt werden, auch gerne umgedreht werden. Und das sind hier zwei, dreimal ist es ihnen gelungen. Das war zum Beispiel bei der Maske, wo sie gesagt haben, na gut, aber es ist eine Maske. Also wenn ich das Schauspiel nicht mehr erkennen kann, könnte ich es auch der Maske zuordnen. Oder das war zum Beispiel bei dieser Serienfrage, wo versucht wurde, eine Serienrolle hier zu diskreditieren und zu sagen, was ist denn eigentlich besser, Serie oder Film? Oder man könnte sagen, gut, aber es ist auch nochmal eine Facette. Es ist eine Serienrolle und das ist eine Facette mehr als bei Charlize Theron. Wie gesagt, ich fand es super, super spannend, super, super knapp. Aber ich sag, um ein Müh stärker fand ich am Ende auch Mads Mikkelsen. Und deshalb geht der Punkt an Kammer, Kammer, Chameleon.
Ich möchte nur mal in den Raum werfen, dass ja auch ein Idris Elba bei sowas wie Fast and the Furious Spin-Off mitgespielt hat. Und deswegen ist er kein schlechter Schauspieler. Also,
hat er gut gespielt, die Rolle.
Also wir hätten auch wesentlich lieber für Mads Mikkelsen
argumentiert. Wir fanden das auch schwierig dann. Ja.
Es steht 1:1 zwischen Brainflix und Kammer-Kammer-Chameleon. Das heißt, es könnte spannender nicht sein. Und genauso spannend machen wir weiter, denn es geht in Runde 3.
Pitchfest! Ja, und jetzt kommen wir zu der Kreativrunde, dem Pitchfest. Das Team Brainflix hat sich ja zu einem Multi-Podcast-ProduzentInnen-Team heraufgearbeitet, denn nach Brainflix kamen nur so tausende andere Projekte hinterher. Es gibt den Rantvoll, den Rant-Podcast und jetzt natürlich ganz frisch den Keanu Reloaded-Podcast, der sich komplett um die Filmografie von Keanu Reeves dreht. Unter anderem war ja auch Max schon zu Gast bei mindestens einem dieser Formate. Doch wenn man an den Feel-Good-Action-Helden Keanu auf der einen Seite und das aggressive Thema des Rants auf der anderen denkt, so birgt das doch einen kleinen Widerspruch, den nun ihr in Form eines ganz besonderen Drehbuchs lösen dürft. Deswegen lautet die Kreativfrage: Pitche einen Film namens The Rant mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Und Kamera Chameleon fängt wieder an.
Und ihr habt 2 Minuten Zeit.
Liebe zukünftige Produzenten, wir haben einen Kassenschlager vorbereitet. Stellt euch Folgendes vor, ein Film im Film.
Wow.
Keanu Reeves wacht nach einer unruhigen Nacht auf. Er setzt sich entspannt mit seinem Morgenkaffee an den Pool. Sonnentanken. Letzte Nacht hat sein Manager die aktuellen Berichterstattungen sowie die Skittles Matrix Edition gebracht. Keanu fällt die erste Schlagzeile ins Auge. Stuntman berichtet, alles, was er von Keanu Reeves zu wissen glaubt, ist 110% wahr. Mit einem Lächeln öffnet er die Skittles-Packung und steht vor der alten Frage: Rot oder Blau? Sein Zuckerheber siegt. Er kippt die ganze Tüte auf Ex.
Wow.
Den Artikel in der Hand und den Zuckerschock im Kopf.
Puff.
Findet er sich am Set von River's Edge wieder und sieht seinen jüngeren Ich beim Dreh der Sexszene zu, die er sein Leben lang vergessen wollte. Vollkommen irritiert muss er feststellen, dass ihn alle für den in die Jahre gekommenen Praktikanten halten.
Wow.
Genervt und überfordert sieht er sich in seiner persönlichen Hölle angekommen. Als er die Gesichtsausdrücke seines jüngeren Ich sieht, fängt er an zu fluchen.
So hast du halbstarker Sex? Lass es, was für ein Mist.
Von Scham und Wut erfüllt, kann er sich nicht bremsen. Der Regisseur schmeißt den Zitter in den alten Praktikanten raus. Nachdem er auf dem Asphalt landet und aus seiner Nase Bluttropfen sieht, spricht sein jüngeres Ich ihn an.
Hoshi, geht's dir gut? Alter, was denn mit dir passiert?
Voller Entsetzen realisiert Keanu, dass er am Set von Bill und Ted's verrückte Reise gelandet ist. Nachdem alle bemüht sind, ihm aufzuhelfen, wirft er einen Blick um sich und stellt fest:
Extrem cremig. War das eine geile Zeit. Wenn ich nochmal die Chance bekomme, in die Rolle zu schlüpfen, muss ich das tun.
Aus Nostalgie läuft er zur Telefonzelle und wird dabei jedoch vom Studio Cat überfahren. Bevor er die Augen öffnet, tut ihm bereits alle Knochen weh. Sein Kopf droht zu zerspringen.
Boah, ich brauche ein Aspirin.
Als er die Augen öffnet, steht ihm der jünger gewordene Lawrence Fishburne gegenüber und sagt:
Was hast du daran nicht zu verstehen? Die rote oder blaue Pille? Reiß dich zusammen, du Zitronenfalter. Wenn ich die Szene zum 61. Mal wiederholen muss, sorge ich dafür, dass du fliegst. Feier gefälligst nach dem Dreh, du Pappnase.
Oh Mann, in dem Mann fällt Keanu wieder ein, was für ein Korinthenkacker der Typ war. Bevor sie beim Bier beste Freunde wurden.
Bei dem Film habe ich mir geschworen, nie wieder durchballige Stunts zu drehen. Du kriegst die Tür nicht zu, war das hart.
Da brüllte Fishburne aus dem Off.
Hey, Schnarchnase!
Er sieht nur noch die Umrisse eines Balls und ist wieder schwarz. Zurück am Pool. Keanu schlägt die Augen auf und fühlt sich um 30 Jahre gealtert. Wow. Fishburne grinst ihn an und fragt:
Na du Weichflöte, was geht?
Keanu hat die Schnauze voll. Völlig lediert entscheidet er sich, schmerzfrei aus der Nummer rauszukommen. Er steht auf, holt aus, katapultiert Fishburne ans andere Ende des Pools. Panisch schreit sein Manager auf:
Oh mein Gott, Mr. Wick, haben Sie einfach zu viel Big Mady Night gehabt? Das war das Skript zu Matrix 4.
Keanu denkt nur:
Fuck, ich bin in der Realität. Ich brauche Waffen.
Cut!
Ich habe euch ein bisschen mehr Zeit gegeben, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. das heißt, ihr kriegt auch ein bisschen mehr Zeit, liebes Brainflix-Team, und
okay,
seid dran.
Danke. Gut, es handelt sich um eine Mockumentary. Das heißt, Keanu Reeves spielt sich selbst. Zuerst bekommen wir einen Einblick in seinen Alltag und wie er von allen gefeiert wird. Zum Beispiel auf der E3 bei der Ankündigung von Cyberpunk 2077. Am nächsten Tag wird er in eine Talkshow eingeladen. Dort fragt ihn der Host, wieso es angesichts seines begrenzten schauspielerischen Talents überhaupt zu seinem Fame kommen konnte. Keanu geht damit gewohnt souverän um und nimmt es anscheinend mit Humor. Wir sehen jedoch hinter den Kulissen, dass es in ihm brodelt.
Ja, und dann sehen wir eine ausführliche Montage, in der Ausschnitte aus Kritiken mit dem Vorwurf, dass er ein schlechter Schauspieler sei, zu sehen sind. Zum Beispiel auch Google-Suchergebnisse, YouTube-Videos, die da heißen Top 10 Worst Keanu Reeves Performances, Keanu Reeves Acting Badly oder He's Only Got One Face. Danach sehen wir ihn im Gespräch mit seiner Agentin. Er merkt, er hat einfach genug von diesen Vorwürfen. Er steigert sich in einen circa 10-minütigen Rant hinein, dem er all den Frust über sein schauspielerisches Image legt. Er will nicht nur dafür bekannt sein, ein Nice Guy zu sein, sondern endlich für seine schauspielerischen Fähigkeiten Anerkennung bekommen. Und dabei läuft er rot an. Er ist hinterher komplett verschwitzt und schmiedet einen Plan. Er will einen Film drehen, der alle Kritiker ein für alle Mal davon überzeugen soll, dass er acten kann. Seine Agentin, die das alles über sich hat ergehen lassen müssen, übergibt ihm daraufhin eine mysteriöse Visitenkarte. Sie ist sich nämlich sicher, Keanu Reeves braucht eine Ausbildung zum Method Actor. Und jetzt sehen wir die Visitenkarte, darauf der Name Daniel Day-Lewis. Ab hier beschäftigt sich der Film mit der Ausbildung von Keanu Reeves zum Method Actor durch Daniel Day-Lewis. Schließlich dreht er einen neuen Film mit seinen neuen Fähigkeiten, und zwar ein Drama. Wir sehen dann das Testscreening, bei dem das Publikum zuerst etwas verhalten klatscht, aber als Daniel Day-Lewis sichtlich ergriffen aufsteht und klatscht, wird der Film von allen gefeiert. Und genauso wird der Film auch vermarktet. Die Rolle seines Lebens, der Academy Award ist ihm sicher und so weiter. Er wird gefeiert ohne Ende und unter anderem gecastet von Paul Thomas Anderson, Robert Eggers oder den Coen-Brüdern.
Während der Endcredits sehen wir Ausschnitte aus diesem Drama und damit gleichzeitig den Twist. Tatsächlich spielt Keanu wie eh und je, also relativ hölzern, mit ein paar cringy Momenten, und so wird der Film zum Spiegel für Hollywood und Filmkritik. Es hat sich tatsächlich überhaupt nichts an seinem Schauspiel verändert, und doch ist er nun in der Riege der renommierten SchauspielerInnen aufgestiegen, einfach nur, indem er sich mit dem entsprechenden Leuten abgegeben hat, die das Spiel mit ihm spielten.
Und so lautet die Botschaft des Films: Filmkritik ist nie objektiv.
Und ihr dürft jetzt anfangen zu diskutieren.
Okay. Also was ich bei eurem Film, wo ich wirklich sagen muss, Hammer Drehbuch, würde ich sofort gucken, sagen muss, ich habe noch nicht ganz verstanden, wo da der namensgebende Rand sein soll. Hm,
ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Keanu regt sich immer wieder auf. Er regt sich eben immer wieder auf. Und um das auch gleich mal zu, also ja, danke erstmal, ne, dass das ein tolles Drehbuch ist. Deswegen können wir hier eigentlich schon abbrechen. Aber
entscheiden immer noch wir.
Was wir bei eurem, jetzt nicht unterbrechen hier von der Jury. Was mir bei eurem Film nicht so hundertprozentig klar geworden ist, oder was ich schade finde dafür, dass es ja The Rant heißt und er diesen 10 Minuten Ausbruch hat, wo er dann rot anläuft, scheint das ja, wie gesagt, ja, das sind irgendwie 10 Minuten in einem, so was ich jetzt so mitgeschrieben habe, scheint das ja mindestens ein 2-Stunden-Film zu sein, also dieses Ranten irgendwie, ja, sehr nebensächlich zu sein.
Das ist ja das alles Entscheidende, also eben. Das verändert ja alles bei Keanu Reeves, also vorher ist er ja so der nice guy, und dieser Rant, der ändert das Ganze und der führt dir diesen Film in eine andere Richtung.
Genau, der bringt das alles erst ins Rollen. Also Julius musste das natürlich aufgrund der Zeit abkürzen, aber am Anfang bekommen wir eben seinen Alltag noch ein bisschen mehr zu sehen. Also wie er sich ein super healthy Frühstück macht und sich in ein cooles Outfit schmeißt und dann eben auf der E3 ist und im Grunde genommen alles gut ist anscheinend, aber dann folgt eben durch diesen Talkshow-Host sozusagen das Tröpfchen, das es fast zum Überlaufen bringt und er diese Vorwürfe sich einfach nicht mehr gefallen lassen möchte. Und dann bekommt er eben diesen namensgebenden Rant, der eben auch 10 Minuten geht. Also das muss man sich mal vorstellen, 10 Minuten sich jemandem anzuschauen, wie er sich aufregt. Das wird schon ein bisschen unangenehm. Und insofern wird er auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen und bringt dann eben letztlich die gesamte letztliche Handlung ins Rollen.
Und was auch noch ein Argument ist für unseren Film, also wir bringen Daniel Day-Lewis wieder zurück. Also Daniel Day-Lewis hat ja gesagt, also Phantom Thread wird sein letzter Film sein. Aber für uns Film, wird er wieder zurückkommen? Ist das nicht ein super Argument?
Und er nimmt sich sogar selbst auf die Schippe, ne? Weil dieser Film ja eben eine sehr kritische Aussage an Hollywood hat.
Das wird wie hier Jack and Jill mit Al Pacino, nur bei uns ist es einfach dann in gut.
Ja, aber ihr sagt, er regt sich halt ab und zu mal auf, aber warum dann The Rant? Wo ist denn der Rant, um den es geht bei euch? Das habe ich immer noch nicht verstanden.
Achso, du kannst auch The Rant sagen, dann ist es doch eine Mehrzahl. Also von daher würde ich jetzt da gar nicht rumwiegeln. Also bei unserem Film ist einfach so, unser Film ist natürlich als Unterhaltungsfilm angelegt, aber wir haben natürlich verschiedene Stadien seines Lebens, in die wir eintauchen, wo wir halt seine prägendsten Filme miterleben und dann halt sehen, welche Lektion hat er daraus gezogen, was hat er nicht rausgezogen, wie reagiert er jetzt da drauf mit dem jetzt Wissen, das er jetzt hat, dass man gleich sozusagen seine jüngere Version ihm gegenübergestellt sieht, dass es auch wirklich spannend ist. Ich finde, bei eurem Film habe ich das Gefühl, dass Keanu eine sehr negative Rolle gedrängt und eine untalentierte Rolle gedrängt wird, auch wenn diese Ich habe schon verstanden, dass ihr meint, die Presse sozusagen ist der Buhmann am Ende, aber es wirkt schon so, wenn er sozusagen sich die Hilfe holen muss von den anderen, dass er tatsächlich recht untalentiert wirkt und nur aus am Ende seiner Karriere jetzt diesen Film dreht, um zu zeigen, er kann doch schauspielern, was eigentlich keiner bezweifelt hat, weil er doch schon sehr vielseitig ist seiner seiner Filmografie.
Ja, und wie gesagt, der titelgebende Rant ist ja, also okay, ist ein Wendepunkt, immerhin etwas, aber es ist ja dann eben ein kleiner Punkt im Film, während sich das bei uns ja die ganze Zeit durchzieht und dann hattet ihr jetzt noch erzählt hier so diese Exposition, die anscheinend dann gefühlt wohl eine halbe Stunde zumindest lang ist und wir eigentlich schon wissen, so wie Keanu aufgeht, ihr macht nochmal so ein bisschen hier diese Best-of-Nummer, ja die E3-Vorstellung, wo er so geliebt wurde, diese Talkshow-Geschichte, ja und dann so eine Kritikermontage, das ist irgendwie auch so ganz schön ja, ausgelutscht. Also ich weiß nicht, da kann ich mir auch Sunset Boulevard nochmal angucken, wie so der Umgang ist mit Filmkritik und Menschen, die sozusagen als Schauspieler darüber dann hinaus sind. Das ist ja wenig was Neues. Das würde mir nicht so viel bringen. Und ja, schön, dass Daniel Day-Lewis auch nochmal dabei ist. Haben wir auch noch einen kleinen netten Gag. Ja, schön, aber das bringt das ja auch nicht so wirklich voran. Nur um dann eben, weiß ich nicht, nach diesen 2,5 Stunden oder so festzustellen, ach so, Filmkritik ist gar nicht objektiv. Ja, weiß ich nicht.
Ja, aber du musst ja auch nochmal bedenken, Keanu Reeves ist ein Internetphänomen, ne? Und das ist nicht einfach irgendwer, dessen Karriere hier nochmal sozusagen ja mit anderen Augen betrachtet wird, sondern er macht das selber, ja? Er nimmt das alles auf, was im Internet über ihn geschrieben steht. Wir sehen auch an einer Stelle noch das Sad Keanu-Meme, das natürlich in diesem Film vorkommen muss, um das Ganze noch ein bisschen lustiger zu machen. Und indem er das alles aufgreift, hat er ja auch wieder einen Akt der Emanzipation, indem er sagt, pass auf Leute, ich bin mir dessen total bewusst, dass das alles nicht so geil ist, aber ich zeige euch jetzt, dass das letztlich überhaupt keine Aussagekraft hat und dass es letztlich völlig egal ist. Es kommt darauf an, was dem Publikum gefällt und es ist komplett alles subjektiv und das zeige ich euch hier.
Ich frage mich auch so ein bisschen.
Aber das macht er ja in echt ja.
Sorry,
okay. Nee, sag Julius.
Ich frage mich auch bei eurem Film, wo da die Aussage zum Schluss ist. Was kann ich von diesem Film mitnehmen? Also irgendwie fehlt mir da die Substanz. Also irgendwie habe ich da nur mitbekommen, okay, er reist halt in seine alten Rollen da wieder, wie auch immer das gehen soll. Also irgendwie fehlt mir da auch so ein bisschen, der Realismus in dem Film, das ist mir alles ein bisschen zu abgehoben. Aber das ist mein persönlicher Geschmack.
Und ja, wo ist die Botschaft?
Genau, aber da konnte ich nicht verstehen, wo da die Botschaft ist. Was soll ich davon mitnehmen von den 2 Stunden oder 1,5 Stunden, wie lange der dauern soll? Mir kommt er auch eher wie 1,5 Stunden vor, weil irgendwie so viel Substanz bietet er ja nicht.
Genau, wenn man eine Keanu Reeves Retrospektive haben will, kann man einfach Keanu Reloaded hören. Genau. Dafür braucht man keinen Film.
Und das ist ja, der hat ja keine dramaturgischen Höhepunkte. So. Also unser hat ja bestimmte dramaturgische Höhepunkte, worauf er hinarbeitet. Bei euch ist das so, die ganze Zeit nur ein Rant und das ist wie so ein Actionfilm, wo ein Setpiece nach einer, eine Actionszene nach der anderen, aber da, wo keine Ruhe mal dazwischen ist. Und das fehlt mir so ein bisschen bei eurem Film.
Es ist natürlich nicht das super komplett alles bis ins letzte Szene ausgearbeitete Ding, ne? Deswegen kann man natürlich noch ein bisschen gucken, was man im Drehbuch machen kann, dass du dich jetzt darüber beschwerst, dass die ganze Zeit gerantet wird, wenn der Film The Rant heißt, ja, was soll ich da machen? Darum geht's nun mal in dem Film. Keanu Reloaded ist ein schöner Podcast, aber das reicht natürlich nicht, wenn man wirklich eine Keanu-Retrospektive machen will, da muss man schon wirklich hingucken. Und wenn das eben bei eurem Film so ist, dass ihr sagt, Keanu beweist es allen, dann muss ich sagen, ja, aber das macht er schon in seiner gesamten Filmkarriere so. Er spielt diese Rollen einfach immer weiter. Er gewinnt dafür sogar Auszeichnungen und Preise, gerade auch 2019 für John Wick auch wieder bei den Saturn Award nominiert. Und er hat nun mal nichts weiter an seinem Schauspiel geändert. Also das, was ihr sozusagen hier filmisch mit ihm nochmal aufbereiten wollt, das passiert ja in der Realität schon. Dafür brauche ich jetzt nicht eben diesen Film. Und zum Thema Aussage des Films.
Ja, Aussage des Films ist einfach gerade, dass man nochmal diesen Vergleich sieht, wie hat er früher die Haltung gehabt, wie wird er das heute machen, dass man nochmal seine persönliche Entwicklung sieht und dass man dann sieht, ach, der Kreislauf des Lebens und man wird einfach erwachsener, reifer und das ist einfach ein Fanservice sozusagen für die Fans an sich auch allein schon. Der Film beschönigt halt nichts, sondern man sieht halt auch mal die Welt hinter den Kulissen, gerade wie es auch immer im Negativen aussieht und man, und ganz ehrlich, uns vorzuwerfen, dass wir jetzt einen Fantasy-Film rausmachen wollen, gerade dann, weil wir mal den Jungen und den alten Keanu Reeves zusammen sehen wollen, nur weil du nur Drama guckst, das ist ja nun wirklich kein Argument für mich.
Zumal ihr ja auch nicht komplett in der Realität verhaftet seid und dieses Mockumentary habt und wir machen natürlich nicht den allerhöchsten Anspruch, sondern es ist natürlich auch ein Unterhaltungsfilm, der eben auch einfach ein bisschen Spaß machen soll und da ist Keanu Reeves eben einfach in seinem Element.
Carly hat gerade gesagt, ihr wollt...
Ich würde sagen, Christiane darf sprechen.
Du hast gerade gesagt, man sieht in eurem Film eben sozusagen, wie er auf seine Karriere zurückblickt, wie er sich weiterentwickelt hat. Und 2 Sätze zuvor sagt Max, naja, es hat ja eigentlich nichts getan in seinem Schauspiel. Genau. Ja, was denn
das
nun?
Das ist ja ein Widerspruch, ja.
Also unser Film zeigt, dass sich tatsächlich nichts getan hat und das ist halt das Ding an der Sache, dass er immer schon gut war und dass er immer schon geliebt wurde für das. Und warum, also da verstehe ich nicht, wie ihr dann sagen könnt, ihr geht zurück und er blickt zurück und merkt, ach, das hätte ich besser machen können und so weiter, wenn es doch eigentlich immer schon gleich war.
Na, wir stellen ja nicht in Frage mit dem Film, dass er noch nie gut war. Aber er hat ja trotzdem in jeder Lebensphase andere Stilmittel verwendet.
Aber das reicht doch nicht für einen Filmplot.
Aber warum soll er dann auf seine Vergangenheit wieder schauen, wenn sich eh nichts großartig geändert hat?
Warum soll er dann bei euch Schauspielunterricht kriegen, weil er nicht gut ist?
Also für einen Unterhaltungsfilm reicht das natürlich als Plot. Ja. Da sind ganz andere Filme noch weniger Plot erfolgreich. Und auch wenn er sich jetzt nicht komplett irgendwie immer weiterentwickelt hat, er hat natürlich schon, wir hatten ja das Beispiel River's Edge, die Sexszene, die haben wir auch zum Beispiel bei Keanu Reloaded besprochen, wie die wir als schlechteste Szene durchaus mit angesprochen haben, dass man da eben vielleicht ein bisschen anders Sex oder die Reaktion auf Sex anders hätte darstellen können. Und das ist ihm dann eben auch bewusst so mit knapp 40 Jahren später. Und da geht es gar nicht darum, dass er jetzt unbedingt sein Schauspiel nochmal komplett weiterentwickelt oder einen ganz neuen Stil lernt, eben mit Method Acting plötzlich anfängt, sondern dass er einfach so feststellt, ach ja, da war vielleicht nicht alles so ganz rund.
Das ist ja auch nicht schwer bei der Szene.
Aber was, also euer Film hört sich jetzt an, das habt ihr auch gerade schon gesagt, wie ein Fanfilm halt. Das ist ein Film für die Keanu Reeves-Fans. Aber unser Film hat halt darüber hinaus noch eine substanzielle Aussage und die fehlt bei euch halt. Also das ist jetzt vielleicht auch eine Wiederholung von Julius' Argument, aber das ist mir jetzt gerade nochmal richtig klar geworden. Also wer soll sich den Film eigentlich angucken, abgesehen von Keanu Reeves-Fans?
Genau. Also mach.
Also, dass der nicht die aller riesige, substanzielle, hochtrabende Meta-Bedeutung hat und so. Ja, ist so. Ja, die Keanu-Fans werden abgeholt, aber es werden eben auch die herangeführt, die vielleicht bisher gar nicht so viel mit Keanu Reeves zu tun hatten, sondern einfach auch mal wieder so einen schönen Komödienfilm oder auch einen lustigen Film, einen Unterhaltungsfilm sehen wollen, die vielleicht gar nicht jede Anspielung verstehen, aber trotzdem merken, ey, dieser Keanu Reeves, der kann auch lustig, der ist schon irgendwie spaßig und dann fangen sie plötzlich an, mal in seiner Karriere rumzustöbern, um dann zu entdecken, was er eben so bisher gespielt hat und
aber
was ihn so
aussieht. Aber der funktioniert genau. Ja nur mit Anspielungen.
Richtig, das ist ja auch das Problem, also die Leute müssen ja River's Edge kennen und River's Edge ist ja jetzt nicht gerade der bekannteste Film mit Keanu Reeves. Also das jetzt mal als Beispiel rausgenommen.
10 Minuten sind um. Wir gehen in die B-Note und ich darf anfangen. Und, wieder einmal hat ein Kammer-Kammer-Chamäleon hier im Eröffnungsplädoyer sehr, sehr stark abgeliefert, sehr, sehr schnell aber auch abgeliefert. Ich muss sagen, es war sehr, sehr lustig. Ich würde auch Max für die Synchro von Bill und Ted 3 gleich für Ted vorschlagen, dass er jedes Wow selber einsprechen darf. Sehr, sehr lustig, sehr amüsant. Große Retrospektive auf die ganze Karriere. Andererseits wieder wie bei, ich glaube, den vorherigen Runden fand ich aber so die Argumentation insgesamt, das ganze Paket bei Brainflix, es war ein bisschen ruhiger, aber es war auch ein bisschen runder. Das war so mein Gesamteindruck. Es wurde, wie wir es auch gewohnt sind, von Runde zu Runde immer mehr ins Wort gefallen. Wir mussten hier und da mal stärker reingrätschen, aber ich fand alles noch im Bereich des Verkraftbaren. Lara?
Ja, also die Präsentation war der Hammer von Kammer Chamäleon. Ich muss mich so zurückhalten, nicht die ganze Zeit laut zu lachen. Also da war die Präsentation quasi genau so, wie der Film auch sein sollte.
Ja.
Und das ist das, was ich besonders gut fand, während die Mockumentary für mich ein bisschen sehr kühl rübergebracht wurde, weil da war mir zu wenig Mock in der Mockumentary. Ha. Aber inhaltlich konnte ich mir zumindest bei beiden nach den Pitches vorstellen, wie der Film ungefähr abläuft. Und klar, also Kammer Chamäleon war dann eher wirklich der schnell gefeuerte Gag-Film, während bei der Mockumentary dann noch ein bisschen mehr Inhalt schon im Pitch drin war.
Ich muss sagen, so schön der Eröffnungspitch von der Retrospektive, ich habe mir das hier als Last Action Keanu aufgeschrieben, also der The Rand von Kammer Chamäleon, so schön der im Eröffnungsplädoyer war, so konfus war er für mich ehrlich gesagt auch. Ich wusste nicht wirklich, auf welcher Ebene wir sind oder, und das wurde auch von dem Brainflix sehr stark kritisiert, wie denn insgesamt der Handlungsverlauf ist. Ich fand, bei der Mockumentary wurde mir das insgesamt runder dargestellt, denn gab es eine gegenseitige Kritik daran, ob denn ein Rant im Film stattfindet. Und ich muss sagen, mein Urteil ist, beide haben das mit Bravour gemeistert. Wir haben auf der einen Seite einen sich durchziehenden Rant und auf der anderen Seite haben wir einen 10-minütigen Rant, also schon sehr lange Filmzeit, der dann auch den Wendepunkt der Handlung darstellt. Ich finde, das haben beide sehr schön gemeistert. Keanu Reeves, finde ich, hat auch in beiden Filmen eine sehr zentrale Rolle bekommen. Ich muss aber dennoch sagen, wie gesagt, die Mockumentary war für mich am Ende der etwas rundere Film und ich mochte das, dass darüber noch eine Aussage gelegt wurde auf das Filmbusiness, die mit Keanu Reeves sehr viel zu tun hat und dann auch noch mit Daniel Day-Lewis, für alle Daniel Day-Lewis-Fans. So witzig das Ganze von Kammer Kammer Chamäleon auch war, am Ende fand ich, war es vielleicht doch eher ein lustiger 2-minütiger Pitch als ein Kinofilm und deshalb würde ich mir eher die Mockumentary angucken.
Ja, also es war auf jeden Fall nicht so ganz so einfach, weil obwohl beide so ein bisschen diese Metafilm-Sache
gemacht haben, waren es schon wirklich sehr unterschiedliche Filmpitches, die beide für ihr Genre eigentlich dann auch wunderbar funktionieren. Das Ding ist nur wirklich, dass in der Diskussion halt schon herauskam, dass ich das Gefühl hatte, dass bei The Rant von Brainflix wirklich noch mehr in die Tiefe auch bei dem Konzeptionellen sich ein bisschen gedacht wurde. Auch wenn es als konzeptionell schwach angekreidet wurde, dass man Dinge nicht besonders neu macht. Aber wie das Genre der Mockumentary umgesetzt wurde, war für mich stärker, als wie die Komödie umgesetzt wurde. Weil für mich war das tatsächlich, also das wurde auch sehr gut bezeichnet von als Kritikpunkt von Panflix. Es wirkte für mich wirklich wie so ein kurzer Fanfilm. Also so lang wie der Pitch war, viel länger geht der Film auch nicht. Also nicht mal 1,5 Stunden. Für mich wirkte das, als wäre der in 15 Minuten vorbei, so schnell, wie das alles sich abspielt. Und da fehlte mir dann in der Diskussion halt schon nochmal, wie die einzelnen Szenen irgendwie nochmal unterfüttert worden sind. Auch wenn man das natürlich bei einer Komödie vielleicht nicht ganz so einfach machen kann. Aber es fehlte mir dann schon so ein bisschen, das zu entkräften am Ende. Und klar, diese Stärken der persönlichen Entwicklung und dass er nichts geschönigt und dass die Bekenntnis dazu, dass es auch einfach nur Spaß machen darf und soll und dass auch ein guter Film sein kann, finde ich alles richtig, aber hat die Gegenargumente einfach auch nicht so gut entkräftigt, die Brainflix da noch gebracht hatte. Auch dieses Widerspruch, dieser Widerspruch in sich, der konnte nicht so ganz aufgelöst werden, als Brainflix sagten, ja, einerseits habt ihr gesagt, verändert es sich gar nicht, andererseits ist euer ganzer Pitch, aber so, also das konnte auch nicht so ganz aufgelöst werden, und die Zielgruppe am Ende hat mich auch nicht überzeugt, so dass abseits von den Fans, die alle Keanu-Filme in- und auswendig kennen, dann neue Leute dafür begeistert werden sollten. Das hat für mich auch nicht so geklappt, dass ihr das so richtig argumentieren konntet. Deswegen geht für mich der Punkt auch an Brainflix.
Das heißt, es steht 2-1 für Brainflix. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, denn ich habe es noch nicht gesagt, man gewinnt hier übrigens, wenn man insgesamt 4 Punkte hat. Das heißt, Brainflix müssen noch 2 Runden gewinnen und Kammerkammer Chameleon müssen jetzt richtig nachlegen und noch 3 Runden für sich behaupten, wenn sie ins Finale ziehen wollen. Und deshalb würde ich sagen, und ich sage das auch, wir gehen in die
Blitzfragerunde.
Und in der Blitzfragerunde wird das Ganze jetzt noch mal heißer. Wir werden gleich abwechselnd ein paar Fragen stellen, die die Teams noch gar nicht gehört haben. Sie werden also aus dem Stegreif hier gleich Antworten nennen. Dann hat jedes Team erst einmal eine 20-sekündige Argumentationszeit. Dann ist das andere Team dran. Und dann jeweils noch mal 10 Sekunden. Und der besondere Clou ist, dass jedes Teammitglied nur in einer der beiden Diskussionsrunden diskutieren darf. Wobei immer das Teammitglied anfängt, das auch die Antwort genannt hat. Und wenn ich die Frage gleich stelle, ist es dann so, erstmal nennt ihr nur eure Antworten und diskutiert noch nicht los. Und das Team, das als erstes geantwortet hat, das fängt dann auch an. Das klingt jetzt recht kompliziert, gebe ich zu. Aber manchmal muss man das so mal einmal richtig ausformuliert haben, damit dann in der Sendung auch keine Komplikationen mehr auftreten. Und deshalb gehe ich jetzt auch direkt zu meiner ersten Frage.
Seid ihr bereit für die Blitzfragerunde?
Ja. Ja,
natürlich.
Okay.
Die erste Frage lautet, welche ist die intelligenteste Filmfigur, die sich dessen nicht bewusst ist?
Dustin Hoffman in Rainman.
Dustin Hoffman in Rainman bei Kammerkammer Chameleon.
Wir haben ein Blackout und nehmen John Wick.
John Wick bei Brainflix und Christiane hat die Antwort genannt, deshalb wird Christiane anfangen zu diskutieren. Aber erst einmal ist Carly mit 20 Sekunden dran.
Ja, für uns ist sozusagen Raymond Babbitt von Rain Man die intelligenteste Person. Er ist Autist und ist sich dessen aber selbst nicht bewusst, hat aber sozusagen alle Vorzüge dessen, ist zwar nicht empathisch, kann aber sehr gut zum Beispiel Karten zählen im Casino, kann wunderbar mathematische Hochleistungen erbringen und ist immer wieder im Alltag schnell dabei, Sachen zu analysieren und umzusetzen.
John Wick ist extrem intelligent, vor allem räumlich intelligent. Also wie er die ganzen Choreografien durchzieht, dafür bräuchte man einen extrem hohen räumlichen Intelligenzquotienten und den hat er auf jeden Fall. Rain Man hingegen ist ein Klischeebild eines Autisten und wird von der Community auch überhaupt nicht geschätzt. Deswegen ist er kein gutes Beispiel.
Für eine Choreografie, das macht der Film, das ist nicht die Figur im Film und auch sonst ist John Wick nicht unbedingt derjenige, der als intelligent gezeichnet wird und dass die Community der Autisten den Rain Man nicht so toll findet.
Ja, John Wick wird unterschätzt als intelligenter Mensch, aber er ist extrem intelligent, weil als Actionstar nimmt man ihn vielleicht nicht so wahr, aber er kann halt, er kennt super viele Leute, er kann sich... Man hat überhaupt keine Zeit.
Ja, die 10 Sekunden auch immer so kurz sind.
Ja, ja, das ist die Krise bei den Blitzfragen, dass man auch nur blitzartig antworten kann. Und da haben wir gleich in der ersten Runde ja schon ein bisschen, hat der Blitz schon eingeschlagen und die Brainflix Brains gefried. Denn da kam direkt ein Blackout und das trotzdem muss ich sagen, haben sie den John Wick relativ gut verargumentiert in der ersten Runde. Haben auch direkt den Rain Man nochmal kritisiert. Deswegen ist es war ich überrascht, dass es doch so viel kam, aber ich muss sagen, was John Wick überhaupt leider nicht ganz so qualifiziert ist, ist sich dessen nicht bewusst in der Frage, denn John Wick ist sich die ganze Zeit bewusst, wie intelligent er ist. Deswegen trifft die Antwort leider nicht so ganz zu und Kamakameleon hat einfach die Figur vom Rayman super gut umrissen mit allem, was wichtig war. Kartenzell, Mathematik, Autismus, ist sich dessen nicht bewusst, wird ausgenutzt. Deswegen geht der Punkt für mich an Kamakameleon.
Sehe ich ähnlich. Ich fand, muss ich sagen, das Gegenargument gegen den Rayman, dass er als ein sehr, sehr stereotypisches, schlechtes Beispiel für Autismus gilt, schon recht stark und wäre die Frage auch gewesen, also würde die Frage mehr in diese Richtung gehen, wäre das auch sehr stark gewesen. Aber wenn wir jetzt wirklich darauf gucken, wer ist klug und ist sich dessen nicht bewusst, ist es klischeehaft oder nicht? Ja, okay, aber die Figur selbst trifft es genau. John Wick hingegen fand ich ein bisschen schwieriger und deshalb geht für mich auch der Punkt an Kamakameleon. Wir sind beim Ausgleich.
2-2. Und noch 3 Fragen auf der Zähluhr.
Maximal.
Und deswegen lautet die 2. Frage aus trauriger Aktualität. Beste Filmrolle von Ian Holm.
Ich weiß. Ja, Alien.
Wer war das?
Wir wollten. Carly war das.
Carly mit Alien.
Na toll, das wollten wir jetzt gerade sagen. Scheiße.
Ja. Habt ihr denn eine andere Antwort?
John Wick zählt nicht. Wir müssen jetzt nochmal schauen.
Ja, wir müssen jetzt nochmal gucken. Dann nehmen wir halt Bilbo Beutlin.
Und Carly fängt mit Alien an, mit 20 Sekunden, wenn sie anfangen möchte.
Also, Ash aus Alien ist sozusagen die beste Rolle von Ian Holm aus unserer Sicht, weil er so, weil er lange als Mensch durchgeht und dann sozusagen seine böse zwielichtige Art zeigen kann, seine Intelligenz wunderbar hervorhebt, weil auch wenn dann rauskommt, dass er ein Roboter ist und auch diesen tragischen Moment zwar spielt, wenn er sozusagen vom Alien selbst angegriffen wird. Von daher, auch wenn er der Kuh die ganze Zeit Sachen vorspielt, ist er halt ein sehr guter Arzt.
Bilbo Beutlin ist die beste Rolle von Ian Holm, weil es einfach die ikonischste ist. Ich meine, woran denkt man zuerst an Bilbo Beutlin? Er ist nicht nur in einem Film zu sehen, wie bei Alien, sondern in mehreren Filmen. Er spielt eine extrem wichtige Rolle als Mentorenfigur für Frodo, zeigt aber gleichzeitig auch durch den Ring, dass er eben seine Schwächen hat, durch die er eben auch das...
Ash fällt einem deutlich vor Bilbo ein, es sei denn, man ist nur mit dem Popcorn-Kino vertraut. Bilbo ist überhaupt kein großartiger Mentor. Er weigert sich lange Zeit, den Ring abzugeben und ist dann auch eher immer noch trotzdem hinter dem Ring her, der ihn so kaputt gemacht hat.
Ian Holm kann als Bilbo sehr warmherzig spielen, aber auch sehr gierig sein. Also zum Beispiel, wenn er dann diesen Ring unbedingt haben möchte. Also das hat mich selber sehr erschrocken. Und auch in den Medien wurde er jetzt als der Bilbo, der gestorben ist, bezeichnet.
2-3 Sekunden überzogen.
Das lassen wir nicht mehr gelten, Lara. Da sind wir nämlich knallhart. Knallhart und fair.
Ja.
So. Wir sind an einen Eid gebunden und daran
halten wir uns
müssen
auch.
Wir uns auch halten.
Sonst werden wir nämlich vom Filmpodcast-Komitee nämlich abgesetzt.
Und in den feurigen Berg in Mordor gestoßen.
Zusammen mit unserem ASS-Feed.
Genau.
Ja. So, aber zurück zur
Welt. Und dort werden wir verbrennen vom Alien gefressen.
Wer weiß, so kann es sein. Wir wollen es gar nicht so genau wissen. Hoffentlich passiert es uns nicht.
Was ich jetzt von dir wissen will, Henning, was sagst du zu dieser Argumentationskette?
Oh, sehr, sehr, ausgeglichen fast schon. Beide wurden als sehr ikonisch dargestellt. Es wurden in beiden Rollen dargestellt, dass es eine große Spielbreite gibt. Einmal mit Alien, dass er sozusagen vom Menschen zum Schurken wird. Dass es da ja eine menschliche Entwicklung gibt, dass man bei Bilbo einerseits einen lieben Mentoren hat, dann aber auch die Korrumpierbarkeit des Rings. Fand ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich muss auch sagen, in den zweiten Runden, sowohl bei Max als auch bei Julius, wurden eigentlich fast mehr Sachen wiederholt, die in den ersten Runden schon so oder so ähnlich gefallen sind. Deshalb würde ich ein Unentschieden sagen, aber ich muss noch nicht entscheiden. Lara, du bist dran.
Das ist sehr gütig von dir, dass du mir diese Entscheidung überlässt. Glücklicherweise bin ich zu einer Entscheidung gekommen, ja. Denn als Jurorin bin ich da knallhart. Da mache ich mir gar nicht groß Gedanken, ob das jetzt fair ist oder nicht. Denn ich muss zu diesem Ende kommen und ich rede definitiv auch nicht ewig weiter, nur um für mich erst jetzt zu entscheiden.
Wie du gehofft hast, dass ich dir die Entscheidung habe.
Nun, im Ernst. Also die ersten Runden waren tatsächlich sehr ausgeglichen, aber ich fand, in der zweiten Runde war dann doch die Argumentation für Bilbo ein bisschen besser, weil Max hat nur gesagt, Bilbo ist überhaupt kein Mentor. Das ist mir zu wenig. Und auch wenn das schon mal durchklang mit dem sehr warmherzig, aber gierig, aber es wurde halt noch mal tiefer ausgeführt. Also Christiane hatte nur gesagt, dass der Charakter auch Schwächen hat. Und Julius hat dann gesagt, wie das genau aussieht. Und deswegen ist das Quäntchen für mich jetzt die Entscheidung ausmacht. Deswegen geht dieser Punkt an Brainflix.
Damit steht es 3-2 für Brainflix.
Matchpoint.
Wir kommen zur nächsten Blitzfrage. Und zwar, wenn Brainflix die für sich behaupten kann, haben sie den Einzug ins Finale geschafft? Oder Kammer Chameleon können nochmal aufholen und dann wird's so spannend, wie es nur geht. Und wir entscheiden alles im letzten Punkt. Die dritte Frage lautet, wer würde in einem Kampf gewinnen? Neo aus The Matrix oder Ted aus Bill und Ted?
Neo.
Neo bei Christiane.
Dann sage ich Ted.
Carly nimmt sich Ted.
Warum lachst du? Warum willst du anfangen?
Und damit bleiben wir bei der bisherigen klassischen Verteilung, dass die Damen die erste Diskussionsrunde machen und die Herren nachziehen. Es entsteht ein gewisser Traditionalismus, würde ich sagen. Ich freue mich auf jeden Fall.
Ein Muster wird deutlich.
Wir freuen uns auf die ersten 20 Sekunden von Christian.
Neo wird den Kampf gewinnen, darüber müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Neo ist der Auserwählte, er kann die Matrix manipulieren nach seinen Wünschen. Insofern, wie soll da jemand anders überhaupt irgendeine Chance haben? Egal, ob das jetzt Ted ist oder jede andere x-beliebige Person, insofern ist das ganz klar. Er hat die ultimative Macht und gegen die kann einfach keiner anstinken, auch nicht Ted.
Also dadurch, dass Neo der Auserwählte ist, ist für mich nicht relevant, weil wir uns auf neutralem Bogen über Boden bewegen und nicht, dass Ted sozusagen in die Matrix reingezogen wird, von der erzählt das nicht. Abgesehen davon ist Ted sozusagen schnell mit seiner Telefonzelle verschwunden und Neo kann ihm da nicht folgen, tatsächlich. Von daher ist jetzt vielleicht nicht körperlich so stark, aber dafür ist er auf jeden Fall deutlich besser auf und mobil unterwegs.
Mehr als volle Kanahoshi kann irgendwie Ted nicht hervorbringen. Und ansonsten ist es so, also Ted existiert ja in dieser Matrix dann, wenn die beiden aufeinandertreffen. Deswegen unterliegt er den Gesetzen von Neo.
Ted kann mehr als volle Kanhoshi, er kann be excellent to each other sagen und damit den Kampf friedlich beilegen und so sind beide Gewinner und damit entscheidet Ted den Kampf für sich.
Lara,
schwierig. Das ist jetzt für mich wirklich, wirklich schwierig.
Willst du es mir gleich tun?
Nein.
Und ein Unentschieden
verdienen? Nein. Ich bleibe bei meinem Grundsatz, dass ich meine Aufgabe so ernst nehme, dass ich immer zu einer Entscheidung komme.
Du kannst auch voll Kanehoshi sagen, dann gewinnen alle.
Nee. Aber ich glaube tatsächlich, ich finde es, das Eröffnungsplädoyer war natürlich mega, mega stark mit, er ist der Auserwählte, er kann die Matrix nach seinen Wünschen formen. Aber das hat Carly schon sehr gut gedreht, indem sie einfach gesagt hat, naja, aber der Kampf findet halt einfach eigentlich in der Matrix statt. Plus mit der Box, mit der Telefonzelle kann Ted halt immer ausweichen und wegfliegen. Das passt so zu Ted. Der würde ja niemals offen in den Kampf mit so einem Superhelden reingehen. Das fand ich genau die richtige Antwort. Und dann hieß es natürlich, Ted kann nichts. Und dann kam die Antwort, doch, der kann was. Und zwar kann er die Sache friedlich lösen. Und das hat für mich jetzt den Ausschlag gegeben, dass für mich der Punkt an Kammer Chameleon geht, weil ich finde, eine friedliche Lösung ist eine Sache, die ich immer persönlich bevorzuge. Und bei all seiner Macht ist die friedliche Lösung bei Neo nämlich nicht wirklich da. Und deswegen geht der Punkt für mich an Kammer Chameleon.
Muss mal gucken, ob ich dem zustimme. Ich fand es sehr, sehr knifflig. Ich hatte das Gefühl, am Anfang haben Brainflix schon sehr stark dominiert. Er ist der Auserwählte, wir sind in der Matrix, wo sollen wir sonst sein? Da ist Neo Herr der Lage. Ted hat das Nachsehen. Und genau, der Cardi hat nachgelegt. Es wurde relativ, ich finde, das hätte man noch ein bisschen stärker rauskristallisieren können, dass man in der realen Welt ist, dass man nicht in der Matrix ist. Es wurde so ein bisschen beiläufig erwähnt, dass Julius nochmal gesagt hat, dass wir in der Matrix sind. Somit, wo waren wir am Ende?
ich glaube, je nachdem, welches Team du fragst, da hat dieser Kampf stattgefunden.
Natürlich.
Natürlich. Ja, das mit dem Abhauen, ich meine, er braucht aber dennoch die Telefonzelle immer neben sich. Also er muss ja auch noch mal in die Telefonzelle kommen. Wenn er jetzt selber sozusagen sofort verschwinden könnte, würde ich dir recht geben. Aber das stimmt, auf einer philosophischen Ebene, und das ist ja in Matrix auch ein wichtiger Bestandteil, hat natürlich Ted hier ein ganz schönes Ass gezogen. Und ich glaube auch, dass Neo, und das ist jetzt außerhalb der Wertung, ich glaube auch, dass wenn Neo jemanden sieht, der aussieht wie er, ein Jung, und der ihm sagt, komm, wir machen Frieden, dass er dem auch nachgeben würde. Aber
ich glaube, er würde 10 Minuten renten.
Oder er würde 10 Minuten renten. Aber so oder so, der Punkt geht an Kammer-Kammer-Chameleon. Und damit wird es spannend, denn wir kommen zur letzten Frage. Und die hat Lara.
Ja, aber dadurch, dass es die letzte Frage ist, gebe ich jetzt euch noch mal ein paar Sekunden, um durchzuschnaufen. Nochmal die Gehirne zu durchlüften. Nehmt nochmal einen Schluck Wasser oder was auch immer ihr da vor euch stehen habt. Und macht euch bereit, streckt euch und hier kommt eure alles entscheidende finale Frage für die heutige Halbfinalfolge. Welche ist die beste Zeitmaschine in einem Film?
Harry Potter. Zeitumkehrer.
Der Zeitumkehrer in Harry Potter.
Wir nehmen den DeLorean in Zurück in die Zukunft.
Oh. DeLorean!
Und das Muster ist gebrochen.
Die Matrix wurde aufgesplittet. Ja.
Julius macht
das Eröffnungsperiode, die 20 Sekunden. Ja. Das heißt, Carly fängt 20 Sekunden an mit dem Zeitumkehrer in Harry Potter.
Also für uns ist der Zeitumkehrer aus Harry Potter die beste Zeitmaschine. Zum einen, weil es einfach die unorthodoxe Variante ist, die halt von Hogwarts selbst kontrolliert wird, damit auch keiner durch den Butterfly-Effekt Schaden einrichten kann in der Welt. Auch nur auf zeitlich begrenzt ist, weil man soll ja auch nicht die Historie ändern, sondern man soll sozusagen auch nur kleine Fehler beheben können. Abgesehen davon ist es wirklich eine Ausnahmesituation, die halt auch komplett verändert wird nach dem Ende des 7. Teils.
Den DeLorean, der sieht erstens gut aus und du kannst in jede Zeit reisen, die du möchtest. Du brauchst es nur einzustellen in dieses Gerätschaft und dann wirst du halt in dieser Zeit katapultiert. Genau, es ist gemütlich da drinnen. Du hast es ist ikonisch und ja.
Ein Auto als Zeitmaschine ist heutzutage wirklich ein totaler Anachronismus. Außerdem brauchst du idealerweise Atomkraft. Auch das ist nicht unbedingt die beste Variante. Und außerdem brauchst du Doc, der dir erstmal erklärt, wie das ganze Ding überhaupt funktioniert.
Der DeLorean ist einfach die ikonischste Zeitmaschine. Man denkt an ihn, wenn man an Zeitmaschinen denkt. Und wir wollen keine Turf Joan K. Rowling unterstützen. Deswegen nein zu Harry Potter.
Ich darf anfangen. Gleich ich muss sagen,
man denkt sofort an die Zeitmaschine, aber nicht unter einem.
Also ich muss sagen, ich fand die ersten beiden Runden sehr, sehr spannend. Harry Potters Zeitmaschine, der Zeitumkehrer, wurde die Qualität hervorgehoben, dass keine Butterfly-Effekte entstehen können, dass es reguliert wird, dass wir hier eine Zeitmaschine haben, die ein großes Problem aller Zeitmaschinen schon in sich ausschließt. Auf der anderen Seite war der DeLorean und da wurde genau das Gegenteil als Qualität hervorgehoben, dass man in jede Zeit kann, dass man frei ist, was man machen will, dass einen keiner reguliert, wenn man irgendwo zu den Dinosauriern fliegt und eine Blume umknickt. Schade, dass da nicht weitergegangen wurde, weil somit ist eigentlich beides für sich so ein bisschen stehen geblieben. Dann ging es mehr um die Gemütlichkeit und um das Ikonische der Zeit. Der Zeitmaschine, das mit Joan K. Rowling, ja, okay. Wie das jetzt aber die Zeitmaschine insgesamt beeinflusst und die Qualität der Zeitmaschine, weiß ich jetzt nicht. Für mich, muss ich sagen, geht der Punkt ganz leicht an Kammer-Kammer-Chameleon.
Du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Also auf der ersten Ebene haben sie für mich auch beide jeweils 4 Argumente gebracht, die alle ziemlich gut waren. Das Problem war für mich da tatsächlich die zweite Runde, weil davon Brainflix für mich nur noch dieses Nein zu Harry Potter Car, was natürlich ein starkes politisches Statement ist und ich stimme dem voll zu, aber es trifft leider nicht die Frage. Und da kam von Kammer Chameleon der Vorwurf des Anachronismus und der Atomkraft, den man leicht hätte ausarbeiten können.
Der läuft mit Bananenschalen in der Zukunft.
Und wir brauchen keine Straßen mehr, also es ist auch kein Anachronismus mehr. Das kam leider nicht. Deswegen ist die zweite Runde, die hier alles entscheidet. Und damit gewinnt Kammer Chameleon diesen Punkt für sich.
Herzlichen
Glückwunsch. Die erste Führung!
Ja, gut. Wow. Herzlichen Glückwunsch.
Spannender hätte dieses Halbfinale nicht sein können. Vielleicht lag es an der Musterdurchbrechung. Das war vielleicht nicht die richtige Idee, aber das wisst ihr vielleicht besser. Brainflix, wie geht's euch jetzt damit? Was habt ihr für Gefühle jetzt unmittelbar nach diesem Ergebnis?
Ja, mein Gefühl ist, ich habe es jetzt versaut, weil ich nicht die Zeitmaschine nehmen konnte, die ich eigentlich wollte.
Aha, wieso hast
ja, du sorry.
Was wäre denn deine Zeitmaschine gewesen, Christian?
Meine wäre die aus Primer gewesen, weil sich dieser gesamte Film nur um die Funktionsweise dieser Zeitmaschine dreht und mit 1000 Mindfucks arbeitet und einfach die geilste Zeitmaschine aller Zeiten ist. Aber ich wollte das nicht schon wieder dominieren.
Ja, sorry. Ich wollte auch mal eine Antwort geben.
Also das Ego von Julius hat euren Sieg vermasselt, höre ich mal raus. Okay,
unsere beiden Egos.
Ja, drehen wir es einfach so um, dass ich jetzt dran schwöre.
Vielleicht haben wir aber auch gut geantwortet.
Ja, das muss man ja auch mal sagen, die Antworten waren sehr gut von euch und auf manche Sachen wäre ich überhaupt nicht gekommen. Und,
ja,
das
total.
War schon echt schwierig dagegen zu halten. Ja.
Jetzt stellt sich nämlich eine Frage und die werde ich gleich stellen, denn erstmal möchte ich wissen, Kammer, wie geht's euch denn jetzt? Kommt ihr klar mit eurem Sieg?
Gerade so.
Also ich bin ein bisschen traurig, weil ich jetzt gerade denke, ich weiß gar nicht, wie man so ein Match noch toppen soll. Wir sind immer hinterhergelaufen, immer im Rückstand gewesen und dann mit dem letzten entscheidenden Punkt haben wir halt das Match gedreht und entschieden und ich bin gespannt auf die nächsten Runden, wie das noch getoppt wird, auch von uns.
Also ich werde jetzt nervös.
Und ich muss mein T-Shirt ausbringen, der ganze Schweiß, der ist hier runtergeflossen.
Ja, ist auch ganz rote Bäckchen.
Und vielen Dank für die Glückwünsche auch natürlich und war auch ein super Match. Es ist ja nicht umsonst bis in die letzte Runde gegangen.
Ja, hat also wirklich viel Spaß gemacht.
So sieht's aus, Dan.
Uns auch.
Auf jeden Fall.
Das bitte.
Und die Moderation ist sehr gut.
Dankeschön. Wir hörten davon.
Und da unterstützt sie.
Das bedeutet, Kammer Chameleon ist das erste Team, das ins Finale ziehen wird. Mhm. Und dort werden sie entweder auf Team Gender Chief oder Achtungserfolg im Wegler treffen, je nachdem, wer im zweiten Halbfinale ins Finale ziehen wird. Wen präferiert ihr denn da? Habt ihr da schon euch was überlegt?
Also uns ist egal, wen wir schlagen im Finale.
Euch ist es egal. Was glaubt?
Ich gehe uns beiden.
Ja, ihr könnt.
Ja, du, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die Vorbereitung hat angefangen.
Ich bin gespannt, ne? Also man muss aber auch sagen, viel Trash-Talk auf Seite von Kammer Chameleon, hat aber nicht immer zum Sieg geführt, aber am Ende hat es dann doch gereicht. Brainflix, jetzt die noch viel wichtigere Frage. Ihr seid jetzt im Halbfinale ausgeschieden. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, noch einmal antreten und gegen den Verlierer, also gegen das Verliererteam des zweiten Halbfinales kämpfen. Es ist das, wie ich es nenne, Bronzeballett, das hier aufs Parkett geführt wird. Wollt ihr diese Herausforderung annehmen oder sagt ihr, nö, das war's, wir gehen auf?
Jo, schwierig.
Also ganz ehrlich, Henning, ne? Als du die Option aufgemacht hast, dass es ein Spiel um Platz 3 geben könnte, war ich sofort dagegen, weil ich dachte, das ist so viel Stress, diese Teilnahme hier, und erfordert so viel Vorbereitung und ist auch Stress währenddessen und so weiter. Aber wo du jetzt gesagt hast, es könnte einen Preis geben, und wenn wir jetzt sagen, wir machen das
wir geben den dann
den
freiwillig
Kampf nicht,
ab.
Ja. Würden wir den freiwillig abgeben, können wir das natürlich auch nicht auf uns sitzen lassen.
Nee, wir haben ja schon eine Ehre, ne? Also so ein bisschen.
Ein bisschen, ja.
Das heißt,
nicht nur Ego, auch Ehre.
Ego, die beiden großen E's dieses Turniers. Das heißt, ihr nehmt die Herausforderung an, ihr tretet an im Bronzeballett.
Ja.
Über den Titel diskutieren wir nachher noch, ja. Das heißt, Brainflix, ihr werdet noch einmal zu hören sein. Ich denke, nach dem zweiten Halbfinale wird es dann, bevor es ins Finale geht, in das Spiel um Platz 3 gehen. Sollte das andere Team annehmen. Wenn die jetzt sagen, nö, uns ist das zu heikel, geht das.
Die Trophäe direkt an euch.
Genau. Also eventuell braucht ihr gar nicht mehr antreten.
Das wäre natürlich am angenehmsten.
Aber sehr unwahrscheinlich.
Ja, aber also dieses Spiel um Platz 3, das wird sicherlich nicht ganz so anstrengend werden.
Nee, wir stellen so ganz leichte Fragen.
Ja,
so Entspannungsfragen. Das heißt, wir machen nächstes Mal weiter mit dem zweiten Halbfinale. Team Gender Chief gegen Achtungserfolg im Wegler. Das Gewinnerteam darf gegen Kammer Chameleon antreten. Das Verliererteam eventuell gegen die Brainflix. Ich bin völlig fertig. Wir sind mitten im Sommer angekommen. Ich schwitze. Ich bin K.O., aber ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und ich freue mich natürlich auch über die tolle Moderation mit dir, Lara, und diesen tollen Teams, die bis hier alle angetreten sind.
Ja, ich freue mich auch auf das nächste Halbfinale. Bin schon gespannt, wie das ablaufen wird, ob es ähnlich knapp wird oder ob eines der Teams da voll durchmarschiert. Bleibt gespannt, bleibt uns gewogen. Teilt natürlich gerne auch immer unsere Folgen auf den sozialen Netzwerken. Lasst uns auch gerne irgendwo Bewertungen da, wo man bewerten kann. Wir freuen uns auch über Feedback. Und auch sonst sind wir natürlich gerne für Liebesbriefe und Sonstiges zu haben. Nochmal vielen Dank an euch beide Teams, die heute mit uns diese Sendung bestritten haben. Das habt ihr großartig gemacht. Feiert euch jetzt noch ein bisschen selbst mit einem kühlen Getränk oder einer Kugel Eis vielleicht. Lasst euch den Abend noch ein wenig ausklingen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Denn wir kommen jetzt zum Outro.
Pfiffig.
Vielen Dank für das tolle Match an die Brainflix und vielen Dank für die tolle Moderation.
San Francisco.
Ciao.
Ciao.